Ja, einen ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend wünsche ich Ihnen, meine Damen und Herren, zur heutigen Veranstaltung zum Thema Alt und Jung, Wertewandel zwischen Solidarität und Konflikt. Diese Veranstaltung ist eine Gastveranstaltung im Kepler-Salon und ist im Rahmen einer dreijährigen Veranstaltungsserie, die bis Dezember geht, zum Thema Alt und Jung, Generationen gemeinsam in die Arbeitswelt von morgen. Ganz herzlich begrüßen möchte ich unseren heutigen Gastreferenten, Herr Christian Friesel aus Wien, Theologe. Grüß Gott, schönen guten Abend, herzlich willkommen. Diese Veranstaltungsreihe wird auf Initiative oder ist eine Kooperationsveranstaltung der Arbeiterkammer Oberösterreich und der jungen Industrie. Herzlich begrüßen möchte ich auch Herrn Josef Moser von der Arbeiterkammer Oberösterreich und die Frau Bogner. Grüß Gott. Und Herr Christoph Merkens und Herrn Manfred Luger von der jungen Industrie. Guten Abend. Es freut uns sehr, dass wir heute Gäste sein können hier im Kepler-Salon. Ein wunderschönes Ambiente für solche Diskussionen. Es freut mich, dass Sie heute unsere Gäste sind für diese Veranstaltung. Schönen guten Abend noch einmal. Mein Name ist Maria Moser-Simil und ich werde Sie durch diesen Abend begleiten. Einige von Ihnen kennen möglicherweise die Gepflogenheiten des Kepler-Salons. Wie Sie hören, an den Geräuschen wird die Veranstaltung aufgezeichnet. Das heißt, ich bitte Sie dann für die Diskussionen, für Ihre Fragen, für Ihre Beiträge, ein Mikrofon zu verwenden. Wir haben Unterstützung vom Kepler-Salon, das heißt, Sie bekommen ein Mikrofon in die Hand gedrückt. Es gehört auch zu den Gepflogenheiten eines Salons, sich gemütlich zu machen. Ja, Sie haben Ihre Getränke mit vom Café genommen. Sie können jederzeit auch in das Café rübergehen und sich Erfrischungen besorgen. Sie sind heute eingeladen und Gast, beziehungsweise eingeladen von der Arbeiterkammer und von der jungen Industrie. Ja, es gibt auch noch die Möglichkeit, wenn Sie am Thema weiter interessiert sind, diese Veranstaltungsreihe ist im Rahmen des Netzwerkes Älterwerden Zukunft haben organisiert, das es schon einige Jahre gibt. Wenn Sie Interesse haben an weiteren Informationen, an weiteren Einladungen, es liegen im Café-Bereich auf den Tischen Listen auf. Sie können gern Ihre Adresse, Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse uns bekannt geben und wir nehmen Sie gern in unseren Verteiler auf. Ja, damit können wir starten. Ich würde gern zu Beginn das Wort an die Veranstalter richten. Herr Moser und Herr Merkens, was bewegt die Arbeiterkammer bzw. die junge Industrie, gemeinsam eine Veranstaltungsreihe zu organisieren zum Thema Generation, Generationenkonflikt, Jung und Alt? Herr Moser, darf ich Sie bitten um eine kurze Antwort?
Ja, danke schön. Ich möchte Sie auch sehr, sehr herzlich begrüßen hier bei der Veranstaltung. Ich freue mich auch, dass wir das einmal hier machen können, im Kepler-Salon. Glaube ich, ist es ein sehr, sehr gutes Ambiente hier, sich auch so einem gesellschaftspolitischen Thema zu widmen. Unsere Beweggründe waren einfach die, dass wir, ja, dass dieses Thema Alt und Jung sicherlich auch in letzter Zeit wiederum sehr, sehr stark in Diskussion war. Gibt es verschiedene Zugänge dazu. Unser Zugang war immer der, es geht darum für uns, also aufgrund der Bevölkerungsentwicklung, ja, also was es heißt, die Älteren werden immer mehr und die Jungen viel zu wenig und was weiß ich, ja, genau diese Auswirkungen eigentlich auf die Arbeitswelt uns anzuschauen. Und es hat wir haben hier eigentlich in Oberösterreich so auf Sozialpartnerebene so ein Netzwerk gegründet, wo wir genau dieses Thema behandelt haben immer. Also die Diskussion, wie müssen sich eigentlich die Unternehmen darauf einrichten, wenn ein immer größerer Anteil ihrer Belegschaft eigentlich über 45 und älter ist. Ja? Das ist die eine Seite. Also die Fragestellung, braucht es so altersgerechte Arbeitsplätze oder was muss man eigentlich tun, damit tatsächlich die Menschen bis zu ihrem Pensionsalter leistungsfähig, motiviert, was auch immer in den Unternehmen beschäftigt sein können. Die andere Seite ist, und das war gerade in den letzten Wochen wieder sehr massiv da, aufgrund dieser Budgetdiskussionen, ja, die Fragestellungen, Pensionen. Die Alten sozusagen sind eine Riesenbürde, eine große Last und also bis hin zu, jetzt überspitzt sich das, die beuten sozusagen die jungen Generationen aus. Ja. Die leben so ins Haus und Braus, fahren da in die Karibik, sind pumper gesund, arbeiten nichts mehr. Und ja, das ist also sozusagen, sie verbauen damit auch die Zukunft der Jugend. Ja. Also das sind so, sehr überspitzt gesagt, so ein bisschen die Dinge gewesen, die wir auch so vielleicht unterschwellig gehört haben. Und da geht es uns auch darum, einmal, wie sinnvoll sind denn solche Zuspitzungen sind auf der einen Seite sinnvoll, weil man natürlich darüber streiten kann, was da los ist, ja. Aber auf der anderen Seite ist die Frage, was haben wir denn tatsächlich für Lösungsansätze dafür letztendlich. Ja. Und wir brauchen einfach vielleicht neue, wie soll man sagen, Lebenskonstrukte, was auch immer, ja, um genau mit dieser Thematik umzugehen. Und darum geht es uns und deshalb ja, suchen wir die Diskussion.
Okay, Herr Mertens.
Ja. Um auf Ihre Frage zurückzukommen, was bewegt uns? Warum machen wir diese Veranstaltung? Die Jungindustrie ist die Jugendvereinigung der industriellen Vereinigung. Wir sind in den Industrieunternehmen in Oberösterreich tätig. Wir haben einer dieser Gründe, die der Herr Moser gerade genannt hat, ist diese Plattform, die es da gibt, die heißt Arbeit und Alter, wo gemeinsam die Arbeiterkammer, Wirtschaftskammer und IV gemeinsam miteinander überlegen, wie schaffen wir es, dass wir Arbeitsplätze auf der einen Seite so gestalten, dass wir die Mitarbeiter, dass die länger arbeiten können, auf der anderen Seite aber auch, wie können sich die Mitarbeiter gesund halten, um einfach da länger zu arbeiten, im Prozess sein zu können. Worum es uns einfach auch sehr geht, ist dieses Ansprechen von der Generation von den 55 bis 60-Jährigen. Darum geht es uns sehr stark, weil die Leute, die in Pension sind, die sind in Pension. Und was soll man da ändern? Wir haben absolut kein Bestreben, dass dort sich finanziell irgendetwas ändert. Aber wir müssen im Bewusstsein von der Bevölkerung schaffen, dass wir einfach das Riesenglück haben, dass wir jeden Tag von den 24 Stunden, die wir den Tag haben, werden wir Gott sei Dank jeden Tag um 6 Stunden älter. Das heißt, wir müssen irgendwie schauen, wir müssen irgendwie länger arbeiten. Das ist eine ganz einfache mathematische Sache und es muss in den Köpfen der 45 bis, wie ich vorher gesagt habe, 60-Jährigen klar sein, um das Ganze weiter zu finanzieren, müssen wir länger arbeiten und wir müssen auch dorthin, wo unsere Eltern, Großeltern schon 1970 waren, die sind nämlich mit 62 und 63, durchschnittlich 63 die Männer und 62 die Damen in Pension gegangen und heute gehen wir mit 58,7 und 57,6 ungefähr in Pension. Das heißt, wir müssen uns eigentlich überlegen, wie schaffen wir es, dorthin zu kommen, wo eigentlich unsere Vorgeneration war.
Okay, also schon ein paar Fragestellungen für die Einstiegsrunde zu Beginn. Wenn ich in die Runde sehe, fällt mir auf, wenn unser Thema Jugend alt ist, würde ich immer sagen, dass wir einen Altersdurchschnitt vielleicht von jedenfalls über 40 haben. So ganz mal grob geschätzt. Das heißt, das wird ein Thema heute für die Jungen, die wir reden über die Jungen. Das möchte ich mal vielleicht an den Beginn stellen. Und wir möchten mit dem Titel der Veranstaltung heute auch der Frage nachgehen. Sie haben das schon ein bisschen skizziert, was die Problemfelder sind oder wo wir Lösungen brauchen zwischen den Generationen. Wenn Sie die Medien verfolgen, kommen viele Stichwörter wie Generationenkonflikt und Herr Moser, Sie haben das angeschnitten, die Älteren leben auf Kosten der Jüngeren, die Balance ist zumindest durcheinander. Wir möchten heute der Werteebene ein bisschen sozusagen auf den Fokus legen, auf die Werteschiene. Wie ist es? Haben die Generationen unterschiedliche Wertesysteme? Ist die Wertebasis der jüngeren Generation eine andere als der älteren? Gibt es einen Wertekonflikt vielleicht? Gibt es ein Werteset, das einfach konfliktär ist? Und ich freue mich, dass wir dazu einen Werteexperten in unserer Runde haben. Herr Friesel, Sie sind Theologe von Beruf, Universitätsprofessor für praktische Theologie an der Universität in Wien. Sie haben sich jahrelang schon mit dem Thema Werte beschäftigt, begleiten auch viele Studien zum Thema Werte, Wertewandel. Und Sie leiten die Abteilung für Gesellschaftspolitik in der Industriellen Vereinigung. Ist das richtig? Vielleicht, okay. Vielleicht ein Widerspruch? Möglicherweise kein Widerspruch, okay. Ja, jedenfalls freut es mich sehr, dass Sie diese Einladung angenommen haben und uns heute einen Fachvortrag halten zum Thema Wertewandel zwischen Solidarität und Konflikt, jung und alt. Darf ich Sie bitten?
Gerne. Ja, ich bedanke mich für die Einladung. Erlaube mir jetzt aufzustehen, weil ich muss Ihnen da ein paar Mal was auf diesen Bildschirmen zeigen. Und außerdem kann ich da die Damen und Herren auch in der letzten Reihe richtig gut sehen. Ja, danke für die Einladung und auch für die Anmoderation. In der Tat war so die Idee, wenn Sie über das Verhältnis von Jüngeren und Älteren, vor allem im Beruf, nachdenken und auch das nächste Mal eine ganz konkrete Veranstaltung dazu, wie kann man auch ältere Personen länger im Arbeitsprozess halten, haben, macht es vielleicht Sinn, zum Einstieg für diese Reihe einmal die Betroffenen selber zu fragen, was denken sie über diese Frage von Konflikt und Generationenkonflikt, von Solidarität und Zusammenhalten zwischen Jung und Alt. Ich muss dazu sagen, ich bin jetzt weder der Berufsexperte noch bin ich der Jugendforscher. Diese Zeit ist schon länger vorbei. Aber ich weiß mich in beiden Generationen zu Hause, wenn Sie das News von morgen kaufen, das habe ich zufällig in einem E-Mail-Verteiler heute gesehen. Dort lautet die große Cover-Story: Die neuen Jungen, Doppelpunkt, die Generation 50. Also es scheint zunächst einmal gar nicht so klar zu sein, wer sind denn eigentlich die Jungen und wer sind denn eigentlich die Älteren. Die Themen für diese halbe Stunde, die ich mir vorgenommen habe, Entschuldigung, man spricht sehr häufig über Werte. Ich möchte Ihnen erzählen, was Werte eigentlich sind, was sie wissenschaftlich sind, soziologisch, philosophisch. Ich möchte Ihnen aber auch ein bisschen erzählen, was die Werthaltungen der Österreicherinnen und Österreicher ausmacht, was für Österreicher besonders kennzeichnend ist und vor allem auch, und da sind wir dann bei unserem Thema, wie sich Einstellungen von Jüngeren und Älteren unterscheiden. Und ich möchte danach fragen, wenn man diese Einstellung der Gesamtbevölkerung und der Jüngeren miteinander vergleicht, zielt das jetzt auf Konflikt, ist das absehbar oder ist das vielleicht eher eine Sache dieser Konflikt der Medien, der uneingelösten politischen Forderungen, das gibt und so weiter. Also vielleicht ist der Konflikt eher einer, den die anderen zwischen Jung und Alt produzieren. Und auch das, ich habe mir dann erlaubt, immer wieder ein paar Vorschläge für jene, die irgendwo in der Politik tätig sind. Damit meine ich durchaus nicht nur die politischen Parteien, sondern auch Interessensvertretungen, wie das die Industrie oder die Arbeiterkammer sind. Habe einmal drei Thesen an den Beginn gestellt und sage, es gibt handfeste Interessenskonflikte zwischen den Generationen, aber keinen Generationenkonflikt. Wir haben die Themen, wer bezahlt in Zukunft die Pensionen, wir haben das Thema, wer bezahlt die Schulden, die wir in Österreich angehäuft haben. Wir haben jetzt ganz aktuell die Frage, bekommen die Familien genug oder wird ihnen mit dem neuen Budget zu viel weggenommen? Das sind alles Interessenskonflikte, die treffen Junge manchmal mehr, die treffen Ältere manchmal mehr. Aber ich behaupte zunächst einmal, das heißt nicht, dass die jüngeren und die älteren Generationen in einem Konflikt stehen. In der Pädagogik und der Soziologie ist es überhaupt so, dass man seit 15 Jahren von so etwas spricht in Mitteleuropa wie einem verschwundenen Generationenkonflikt. Da sagt man, vor 30, 40 Jahren gab es große Differenzen zwischen Jüngeren und Älteren, politische Differenzen. Die Eltern waren konservativ, die Jungen waren fortschrittlich. Das hat sich dann mit den 68er Jahren vielleicht sogar umgekehrt. Manche Eltern sagen heute, warum sind meine Kinder so bürgerlich? Ich bin doch ein Alt-68er. Also diese Konflikte gab es. Meine These ist, und die habe nicht ich erfunden, sondern wirkliche Kapazunder in Pädagogik und Soziologie, diese Konflikte, diese ideologischen Konflikte sind verschwunden. Dritte These, Österreichs Jugendliche sind mehrheitlich traditionell und bürgerlich. Das ist auch jetzt nicht gerade ein Lob, weil das heißt, dass die Jugendlichen nicht mehr die treibenden Kräfte dieser Gesellschaft wären. Und ich möchte Ihnen zeigen, was eben die Einstellungsforschung zu diesen drei Thesen sagt. Die Quelle meiner Antworten auf diese drei Thesen ist eine einzige. Das ist eine riesengroße Untersuchung, an der ich seit 1990 mit dabei bin, wo es viele Publikationen gibt. Dazu zwei habe ich Ihnen hier auf das Bild geworfen und auch mit, wenn Sie das nachher interessiert. Es geht um eine Untersuchung, die eben Werte erforscht in ganz Europa. Und in Österreich gibt es dazu auch die Besonderheit, dass es eben eine Jugendstudie jeweils zu diesen unterschiedlichen Wellen gibt. Die Stärke dieser Untersuchung ist der Zeitvergleich. Also in Österreich wurden solche Untersuchungen 1990, 1999 und 2008 durchgeführt. Man sieht also so gut über 20 Jahre, wie sich hier Werte verändert haben. Was sind Werte, bevor wir uns ein paar Zahlen ansehen? Eigentlich etwas ziemlich Klares. Die Soziologie sagt, dass Werte bewusste oder unbewusste Vorstellungen des Gewünschten sind. Das sind also Richtungen, die in einer Person vorhanden sind und die sich dann, wenn man vor einer Entscheidung steht, meistens subjektiv auf diese Entscheidung niederschlagen, wo man vielleicht gar nicht genau weiß, warum geht man in die eine Richtung oder in die andere, warum trifft man die eine berufliche Entscheidung und nicht die andere, warum wählt man einen Partner so und nicht anders. Also es geht um sehr etwas Persönliches, um Einstellungen, um Ideale, um Heiligtümer, könnte man sagen. Die einen sind mehr für die Familie, die anderen sind mehr auf sich selbst bezogen, die einen stehen sich mehr auf Monetäres, die anderen sind die absoluten Vertreter der Solidarität und der Entwicklungszusammenarbeit. Werte haben auch sehr viel mit Bindung zu tun, mit Bindung an Politik, an Parteien, an Kirchen, an Vereine etwa. Also zunächst etwas Persönliches, aber gleichzeitig etwas sehr Zentrales für die Gesellschaft, weil je einheitlicher, je harmonischer ein Wertesystem in einer Gesellschaft ist, Sie können sich das gut vorstellen, desto leichter wird auch das Zusammenleben in dieser Gesellschaft sein. Je heterogener die Werte sind, je unterschiedlicher, je konfliktiver, desto größer werden auch die Auseinandersetzungen sein. Und Sie kennen auch die ganz großen Werte, die in volkswirtschaftlichen, in sozialpolitischen Zusammenhängen wichtig sind und die immer wieder auch etwa bei solchen Budgetdebatten ins Spiel kommen. Gerechtigkeit, Freiheit, Gleichheit, Solidarität, Gemeinwohl, Verantwortung, Erfolg, Autonomie, das sind Werte, die uns nicht nur als Einzelne betreffen, sondern als Gesellschaft. Man kann an die Werte auch philosophisch herangehen und da geht es eher um einen Bereich der Wissenschaft, der in der Ethik zu Hause ist. Also Werte gehören zur Ethik. Und die Ethik fragt ja danach, was im Leben gut und wünschenswert ist. Und in dem Sinn hat auch der momentan wichtigste Werteforscher Hans Joas, ein Philosoph, formuliert, dass Werte Vorstellungen des Gewünschten sind. Also nicht ganz konkrete Wünsche, nicht das, was ich mir jetzt morgen unbedingt wünsche, aber die Perspektive, die Vorstellungen über das Wünschenswerte, und da steckt ja auch schon der Begriff Werte drinnen. Wenn Sie das mit dem Soziologischen vergleichen, dann ist das auch so, diese subjektive Voraus, bevor man überhaupt handelt. Wichtig ist, dass Werte mit Politik sehr, sehr viel zu tun haben, dass Werte mit Moral sehr viel zu tun haben. Wenn man so idealerweise aufzeichnen würde, so könnte man sagen, es gibt in einer Gesellschaft ein Vorhandensein eines Wertesystems. Werte werden sehr häufig zu Normen, also zu einem allgemein anerkannten Gut. An diese Normen halten sich viele. Im Idealfall oder wenn es auch notwendig ist, werden aus solchen Normen dann auch letztendlich Gesetze. Und so könnte man eigentlich sagen, dass Werte auch Hintergrundfolien für die existierende Politik in einer Gesellschaft sind. Ich sage auch ein Wort zu den christlichen Werten, weil von dem auch viel die Rede ist, und behaupte mal, auch darüber kann man diskutieren, es gibt keine christlichen Werte. Es gibt keine christlichen Werte in dem Sinn, dass es Werte gäbe im Christentum, die es in anderen Religionen nicht gäbe, sondern Werte sind etwas sehr Breites, aber es gibt Unterschiede, wie Ideologien, Kulturen, Religionen Gewicht auf einzelne Werte legen. Und wenn Sie vielleicht als einen theologischen Input an die Bergpredigt denken, dort gibt es so Aussagen wie, nicht zu töten ist ein allgemeines Menschenrecht, das in vielen Religionen gibt, aber die Bergpredigt sagt, du sollst nicht einmal hassen. Nicht zu schwören oder das Falsche zu schwören, das wird niemand tun. Die Bergpredigt sagt, du sollst überhaupt nicht schwören. Also es kommt hier auf die Gewichte an, die eben unterschiedliche Religionen, und das gilt ja nicht für das Christentum allein, auf die verschiedenen Werte legen, die sie zu christlichen oder muslimischen oder hinduistischen Werten macht. Ein letzter Punkt noch zu diesen Definitionen. Werte sind das Subjektive, die Ethik ist die kognitive, die wissenschaftliche Diskussion über Werte, und was ich oft auch bei Referaten sage und auch hier nicht auslassen möchte, ist, persönliche Werte kann man ganz gut verstecken, Ethikdiskussionen kann man auf tollen Hochglanzbroschüren führen, in allen Fragen, egal ob persönlich, in der Politik, im Unternehmen, kommt es darauf an, was wird daraus gemacht, und hier sind wir bei der Moral. Die Moral ist sozusagen die Schwester der Ethik und der Werte auf der Handlungsebene, und sie stellt letztendlich die Nabelprobe, ob das, was in den Werten angelegt ist und in der Ethik diskutiert wird, auch faktisch eingelöst wird. Wie schauen nun die Werte der Österreicher aus? Ich fürchte, nicht alle von Ihnen werden das so gut sehen, weil die Bildschirme doch ein bisschen klein sind, und deswegen will ich Ihnen das auch so ein bisschen schildern, auch wenn man diesen Punkt jetzt da nicht so gut sieht. Es gibt ein paar zentrale Lebensfelder der Österreicherinnen und Österreicher. Hier sehen Sie die Familie, die Freunde, die Arbeit, die Freizeit, die Religion, die Politik aufgezeichnet. Diese Frage wurde in dieser Wertestudie Jahrzehnt für Jahrzehnt immer wieder gefragt, und Sie sehen, wie sich das verändert hat. Sie sehen schon einmal an der Länge der Balken, dass die Familie ganz oben steht, dass die Politik ganz unten steht. Und vielleicht ist es für unsere Diskussion auch wichtig zu behaupten, zumindest behaupte ich das, wir leben in einem Land, das die Familie vielleicht ein Stück übertreibt, und das geht uns dann vielleicht in der Politik auch ab. Die Ressourcen, die wir als Persönliche haben, aber auch als Familie, als Gemeinde, fokussieren sich sehr stark in Österreich auf die kleine Lebenswelt, auf die Partnerschaft, auf die engsten Freunde, auf die Familie. Das ist nicht immer gut für das Gemeinwohl. Sie sehen, dass die Familie ganz leicht an Bedeutung verloren hat, aber immer noch bei 80%, 4 von 5, der ganz dominierende Lebensbereich ist. Sie sehen beim grünen Balken, und die grünen Balken sind auf diesen Folien, die jetzt kommen, immer die unter 30-Jährigen, also die Jungen, dass die ein bisschen weniger Wert auf Familie legen, dass die aber umgekehrt beim zweiten Abschnitt, das sind die Freunde und die Bekannten, ganz vorne liegen. Die Freunde und Bekannten, und das ist hier ein wichtiges Ergebnis, ist bei den unter 30-Jährigen oder sind bei den unter 30-Jährigen nahezu genauso wichtig für die Familie. Hier gibt es also einen ziemlich deutlichen Unterschied zwischen Erwachsenen und jungen Menschen. Arbeit lässt ein bisschen nach über die 10 Jahre, bei Jungen am meisten. Freizeit steigt an Bedeutung, bei Jungen am meisten. Die Religion lässt nach, bei Jungen am meisten. Die Politik ist bei allen Altersgruppen und über die letzten 20 Jahre für unter 10% ein wichtiges Lebensfeld. Es soll ja in Ihrer Reihe um das Thema Arbeit gehen, und ich habe hier mir angeschaut, wie schaut die Arbeitszufriedenheit aus, und hier bin ich, finde ich, sozusagen das erste Mal die Bestätigung meiner These. Sehr häufig unterscheidet Erwachsene und jüngere Generationen gar nichts. Die Arbeitszufriedenheit in diesem Land ist hoch, aber sie lässt nach. Die Arbeitsplatzsicherheit in diesem Land wird von den Menschen als hoch empfunden, aber sie lässt nach. Damit Sie ein bisschen eine Orientierung haben, was Ihnen diese Balken zeigen, da gab es eine 10-teilige Skala, 5 waren zufrieden, die anderen 5 Skalenteile unzufrieden. Sie sehen hier nur die gesagt haben, ich bin sehr zufrieden mit meiner Arbeit insgesamt, beziehungsweise mit der Arbeitsplatzsicherheit. Also auf der positiven Seite kämen wir da auf 80%, aber Sie sehen, sowohl bei Männern als auch bei Frauen, als auch bei unter 30-Jährigen lassen beide Indikatoren zwischen 1999 und 2008 werden weniger bedeutsam. Am meisten übrigens bei den weiblichen Beschäftigten. Auch das ist jetzt kompliziert wahrscheinlich für Sie zu lesen. Hier sind wir der Frage nachgegangen, welche Anforderungen muss ein Beruf haben und wie verändern sich die Anforderungen an einen Beruf. Sie sehen wieder von oben bis unten verschiedene dieser Indikatoren. Sie sehen von links nach rechts, wie war das 1990, wie war das 2008. Welchen Rang hatte auch diese verschiedene Einstellung, wie war der Unterschied? Und ganz rechts außen, grün wieder, wie sehen das die unter 30-Jährigen? Und hier ist zu sagen, dass der sichere Arbeitsplatz für den ganz großen Teil der Bevölkerung, für 72%, die wichtigste Anforderung an einen Arbeitsplatz ist, gefolgt von guter Bezahlung, es soll eine interessante Tätigkeit sein, es soll nette Arbeitskolleginnen geben, der Beruf soll auch den eigenen Fähigkeiten entsprechen, das sagen aber heute nur mehr 60%, ich will das Gefühl haben, etwas zu leisten. Wichtig ist, über diese 10 Jahre oder über diese 20 Jahre zwischen 1990 und 2008 sind mit einer Ausnahme, nämlich der Beruf entspricht den eigenen Fähigkeiten, alle Anforderungen an den Beruf gewachsen. Egal was. Alle Menschen sagen heuer mehr oder 2008 mehr als 1990. Es ist mir wichtiger, dass der Arbeitsplatz sicher ist, die Bezahlung gut ist und so weiter. Also es gibt nichts außer diesem einen Punkt, der an Bedeutung verloren hätte. Und besonders anspruchsvoll sind die Jugendlichen. Sie sehen, wenn Sie sozusagen die Spalte 2008 mit der grünen Spalte vergleichen, da werden Sie bei den Jüngeren immer bessere Werte haben, immer höhere Werte, auch im Materiellen, aber auch dort, wo es darum geht, günstige Arbeitszeiten zu haben. Durchschnitt der Bevölkerung 45, Jugendliche 54, wo es darum geht, gute Aufstiegsmöglichkeiten zu haben, Durchschnitt der Bevölkerung 42, unter 30-Jährige 55, dort, wo es darum geht, großzügige Urlaubsregelung zu haben, Durchschnitt 26, junge Menschen 36. Also, was sich schon in der Bevölkerung zeigt, unsere Anforderungen an die Arbeit wachsen, wir wollen nicht mehr jeden Job nehmen, das zeigt sich bei den Jugendlichen und jungen Menschen, bei den unter 30-Jährigen besonders dramatisch. Ein weiterer Hinweis, dass die Solidarität zwischen den Generationen in Österreich durchaus vorhanden ist, auch wenn es in den Medien anders steht, ist dieses Bild, da wird dargestellt, was wollen die Menschen tun, wenn Arbeit knapp wird. Und da gibt es natürlich eine Liste von Vorschlägen, Inländer vor Ausländern und Menschen aus der Region vor anderen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Ich habe hier nur zwei herausgenommen. Sollen Männer eher den Arbeitsplatz bekommen, wenn Arbeit knapp wird, als Frauen? Und sollen Jüngere eher den Arbeitsplatz bekommen als Ältere? Sie sehen ganz oben Männer vor Frauen und Sie sehen, dass das 1999 etwa 25% so gesehen haben, dass das 2008 etwa 20% so gesehen haben, dass das bei den Jungen, bei den unter 30-Jährigen nur mehr knapp über 10% so sehen. Also eine ganz große Mehrheit, mehr als 70% der Jungen lehnt es ab, dass hier die Männer vor den Frauen bevorzugt werden. Wenn es um die Frage geht, die Sie selber betrifft, Jüngere und Ältere, so sehen Sie auch hier, das haben 1999 noch 30% vertreten. Ja, man soll den Jüngeren eher den Vorzug geben. Das haben dann 2008 nur mehr 25% vertreten. Bei den Jungen sagen sie selber, oder nur 20% sagen, ja, zuerst die Jungen und dann erst die Älteren. Mehr als 60% lehnen das ab. Und ebenso, und sogar noch ein bisschen besser ausgeprägt, auch bei den 46- bis 60-Jährigen, da sind ja die, die betroffen wären von diesem Austausch, sagen knapp über 20%, ja, man soll den Jüngeren die Rechte vorräumen. Das bedeutet also, beide Gruppen, sowohl die Jüngeren als auch die Älteren, haben hier keine riesengroße Priorität für die Jungen, sondern sie verhalten sich gegenseitig, würde ich sagen, ziemlich loyal und solidarisch, sind ganz dagegen, dass eine Gruppe gegen die andere ausgetauscht wird. So eine erste Zusammenfassung, man könnte sagen, in den Wertehaltungen der Österreicher und Österreicherinnen nimmt die Bedeutung von Arbeit ab, bei Jungen stärker. Die Balance mit der Freizeit wird wichtiger, wieder vor allem bei den Jungen. Also der Begriff der Work-Life-Balance ist dort von Bedeutung. Die Zufriedenheit mit der Arbeit ist hoch, aber sie sinkt ein Stück. Die Erwartungen an den konkreten Beruf steigen und es gibt sowas wie eine Solidarität von Jung und Alt. Uns steht da, was ein Tippfehler ist, wenn es darum geht, dass Arbeit knapp wird. Die Fragen, die sich damit verbinden, ist, was heißt Work-Life-Balance eigentlich und welche Chancen haben gerade die Jungen, die das offenbar massiv einfordern, sie auch zu leben? Es stellt sich natürlich auch die Frage bezüglich Arbeitsplatzsicherheit. Wäre es nicht eine Möglichkeit, eher wie in Dänemark beispielsweise, daran zu denken, dass man Stichwort Bildung dafür sorgt, Stichwort Weiterbildung dafür sorgt, dass Menschen mehr Beschäftigungssicherheit haben als Arbeitsplatzsicherheit, also sozusagen, dass sie sich verlassen können darauf, dass ich auch dann, wenn ich einen Job verliere, gut ausgebildet bin, um auch bald wieder einen zu bekommen. Für Jobs für Junge heißt das, denen der Beruf so wichtig ist, wie Sie gesehen haben, dass man die Segmentierung im Bildungssystem und am Arbeitsmarkt ein Stück zurückdrängen muss, vor allem für Frauen. Sie wissen, dass es nach wie vor in Österreich massiv so ist, dass ein ganz großer Teil der Frauen ganz wenige berufliche Sparten angeht und dadurch auch unter Druck kommt. Und weil wir heute schon die Forderung nach dem Erreichen des gesetzlichen Pensionsantrittsalters gehört haben, vielleicht macht es auch Sinn, den stillen Pakt zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, ich würde es einmal so benennen, zu beenden, der bei vielen sagt, mit 60 ist automatisch Schluss. Soweit einmal ein erstes Thema Arbeit. Ich sehe jetzt, dass wir zeitmäßig ganz schön ins Trudel kommen werden. Ich werde jetzt ein paar Dinge auslassen und Ihnen nur die wichtigsten meiner Ansicht nach sagen. In Österreich haben wir, und das zeigt dieses Bild, eine sehr hohe, extrem wachsende Unzufriedenheit mit der Praxis der Demokratie. Auch hier unterscheiden sich Junge und Erwachsene kaum. Die grünen Balken 2008 sind die Jungen, die gelben Balken 2008 die Gesamtbevölkerung. Die violetten Balken sind die, wie es 1999 war, zusammengefasst. Die Unzufriedenen mit der Politik haben sich in den letzten 10 Jahren verdoppelt. Die Zufriedenen sind um ein Drittel weniger geworden. Wenn man das jetzt noch international vergleichen würde, dann wären wir unter 47 Ländern, die an der Befragung teilgenommen haben, im untersten Drittel. Also es gibt natürlich viele mittelosteuropäische, ex-kommunistische Länder, wo die Unzufriedenheit noch größer ist, aber im Vergleich etwa mit der Schweiz, mit Deutschland, mit Dänemark, ist das bei uns extrem ausgeprägt. Kein Unterschied zwischen Jung und Alt. Die Menschen sehen Alternativen zur Demokratie. Die Demokratie wird zwar von bis zu 90% als die wichtigste und beste Staatsform gesehen, aber etwa die Hälfte der Bevölkerung kann sich Experten vorstellen, die das Land regieren. Etwa ein Fünftel kann sich vorstellen, dass man einen starken Führer haben muss, der sich nicht um ein Parlament kümmern muss. Und Sie sehen hier, bei den grünen und gelben Balken, dass auch hier sich Junge und Ältere kaum unterscheiden. Weder sind die einen die radikaleren, noch die anderen. Ein großes Problem, und das wissen wir nicht erst seit der Wien-Wahl, haben wir mit dem Thema Fremdenfeindlichkeit. Auch hier nur ein Überblick, Sie brauchen vielleicht gar nicht hinzusehen. Zwei interessante Punkte oder drei. In Österreich ist die Fremdenfeindlichkeit in den vergangenen 15 Jahren gewachsen. Bei Jüngeren ist sie deutlich geringer als bei Älteren, wenn Sie den rosaroten Balken und den grünen Balken wieder unterscheiden, um ein Drittel geringer. Und in Wien ist sie ähnlich gering wie bei den Jungen, obwohl man vermuten müsste, erstens Wahlergebnis, zweitens hoher Migrationsanteil von Menschen mit Migrationshintergrund, dass sie in Wien besonders hoch wäre. Wieder zusammenfassen, und so schnell habe ich dieses Kapitel Politik noch nie abgehandelt. Es gibt hohe Unzufriedenheit mit der Politik, die schwächt auch die Einstellung zur Demokratie, und zwar bei Jung und Alt. Es gibt offenbar zu wenig Möglichkeiten der Beteiligung, der Interaktion. Es hängt nicht nur an der Politik, sondern vielleicht an uns Bürgerinnen und Bürger, weil zunehmend der Eindruck entsteht, dass wir Politik als Dienstleistung sehen und weniger als Engagementfaktor, als Dienstleistung, wo berufliche Politiker und Politikerinnen das demokratische Geschäft für uns erledigen wollen. Die Fremdenfeindlichkeit prägt die Politik. Wir sind uns alle klar, dass es seit 20 Jahren immer wieder bei jeder Wahl dieses Thema Fremde gibt, in Regionen, wo es kaum Migrations- oder Menschen mit Migrationshintergrund gibt. Es greift immer, und mittlerweile haben alle Parteien, bis auf die Grünen, sozusagen auch einen Schwenk in diese Richtung vollzogen. Man muss aber auch klar sagen, Personen, die fremdenfeindlich sind, die tun sich mit der Politik und mit der Demokratie am schwersten. Denen wird versprochen, man könnte hier in Österreich für Recht und Ordnung und keine Zuwanderung sorgen, im Land, mitten in Europa, in einem kleinen Land, das auf Internationalität angewiesen ist, ist das nicht möglich, und dann sind die Fremdenfeindlichen von vor 10 Jahren die massivsten Demokratiekritiker 2008. Mit den Jungen müssen wir in der Politik etwas tun. Ich habe das hier gar nicht angeführt, aber es gibt zig Studien, die zeigen, dass das politische Desinteresse bei den Jungen besonders groß ist. Das ist seit 30 Jahren so, das hat sich kaum verändert. Jugendpolitik findet in Österreich kaum statt. Ich könnte Sie jetzt fragen, wer ist der zuständige Jugendminister oder Jugendministerin? Wer kann mir das bitte sagen? Wer ist Jugendminister in Österreich? Jugendministerin? Gratulation. Werden nicht viele gewesen sein, die das gewusst haben. Also Herr Mitterlehner ist Minister für Wirtschaft, Familie und Jugend. Aber große Aktivitäten zur Beteiligung der Jugend, zum Erzeugen von Bewegung, zum Partizipieren von jungen Menschen finden vielleicht regional da und dort, aber österreichweit sind sie kaum erkennbar. Ich habe noch zwei komplizierte Folien, und denen möchte ich jetzt, habe ich noch 6-7 Minuten? Diese 6-7 Minuten, weil ich habe mich wirklich bemüht, die zu erstellen, und ich glaube, dass sie auch sehr interessant sind. Da müssen Sie jetzt durch. Das eine ist das Thema Jugend, Ältere und Wirtschaft. Was Sie hier sehen, Sie müssen gar nichts lesen, sondern vielleicht nur auf diese bunten Felder schauen, sind Aussagen zur Wirtschaft. Und zwar finden Sie links sehr wirtschaftsliberale Aussagen. Also jeder Bürger sollte mehr Verantwortung übernehmen. Wettbewerb ist gut, er bringt die Menschen dazu, hart zu arbeiten. Der Staat soll den Unternehmern mehr Freiheiten lassen. Wir brauchen größere Einkommensunterschiede als Anreize und Privatisierung. Mehr staatliche Unternehmer privatisieren. Auf der rechten Seite finden Sie die Gegenaussage. Also nicht mehr Eigenverantwortung, sondern mehr staatliche Verantwortung. Wettbewerb ist schädlich, der Staat soll die Unternehmen besser kontrollieren, Einkommensunterschiede sollen angeglichen werden und mehr private Unternehmen sollten verstaatlicht werden. Und in den Zeilen finden Sie pro Aussage die Unterschiede von 1999 und 2008. Und dann, wie bereits bekannt, grün wieder die Aussagen der unter 30-Jährigen. Vor 10 Jahren, 1999, sehen Sie, dass die höchst bewerteten Aussagen, die wichtigsten, die habe ich farblich angemalt, waren ganz eindeutig 4 von 5 auf dieser wirtschaftsliberalen Seite. 50% mehr Bürgerverantwortung, 61% Wettbewerb ist gut, 47% mehr Freiheit für die Unternehmen. Dann die einzige Ausnahme in der Mitte war zwischen Einkommensunterschiede größer machen und kleiner machen und dann wieder mehr für Privatisierung. Das war vor 10 Jahren. 2008, und da waren wir, wie diese Untersuchung durchgeführt wurde, erst am Beginn der Wirtschaftskrise, sehen Sie dann, dass die meisten Meinungen in die Mitte gewandert sind. Also 50% sagen jetzt in der Mitte zwischen Eigenverantwortung und Staatsverantwortung. 54% zwischen Wettbewerb ist gut und schädlich. 55% nicht mehr Freiheit für die Unternehmen, aber auch nicht mehr Staat. Und Sie sehen, dass eigentlich die staatlichen Forderungen überhaupt nicht mehr wurden, sondern dass sich die Menschen ganz stark in die Mitte bewegt haben. Einzige Ausnahme wieder hier bei den Einkommensunterschieden, dort wo es mich auch persönlich, sage ich einmal ein bisschen böse, ganz massiv betrifft, dort findet sich eine klare Mehrheit dafür, dass sie mehr angeglichen werden sollen. Das heißt, als Gesamtergebnis für dieses Bild, zum einen wollen die Menschen, dass die sogenannten neoliberalen Schieflagen ausgeglichen werden. Zum anderen heißt das, kaum jemand ist dafür, dass der Staat sozusagen die unternehmerische Freiheit übernimmt und mehr reguliert wird, sondern alle Meinungen sind in die Mitte gewandert. Und ich würde mal sagen, das ist eine ganz gute Ausgangsposition für so etwas, was wir soziale oder ökologische Marktwirtschaft nennen. Bemerkenswert ist, die unter 30-Jährigen sind die, die überall eindeutig die höchsten Werte haben. Bei der Bürgerverantwortung versus staatliche Verantwortung in der Mitte mit diesen 50%, mit den 54%, also 2008 bei der Frage Wettbewerb. Also Sie sehen also, dass die Jungen ein Stück weit auch die Vorreiter für so eine Wirtschaft, für so eine abgedatete, erneuerte soziale Marktwirtschaft sein könnten. Das war eigentlich schon die Zusammenfassung, die ich gesagt habe, und jetzt komme ich ganz zum Schluss und möchte eigentlich das gesamte Impulsreferat zusammenfassen, bevor wir zur Diskussion kommen. Und jetzt wird es noch einmal hochkompliziert. Was Sie hier sehen, sind vier wichtige Dimensionen in der Werteforschung. Und zwar, es gibt eine Einstellung, die heißt Autoritarismus. Das ist eine Haltung, die im Wesentlichen sagt, Recht hat, wer oben ist, wo Menschen glauben, eine Führungspersönlichkeit haben zu müssen, der sie folgen können. Wer autoritär ist im Sinne des Autoritarismus, ist nicht besonders ich-stark. Er braucht oder sie braucht immer andere. Das finden Sie sozusagen ganz links außen. Dann die zweite Sache heißt Individualismus. Das ist eine Einstellung, die sagt, jeder muss seine Probleme selber lösen. Wenn es mir schlecht geht, dann brauche ich die anderen nicht, sondern ich werde mich mit meinen Ellbogen durchkämpfen. Die dritte Einstellung, Ausländerfeindlichkeit, kennen Sie. Die vierte Einstellung heißt Mikrosolidarität und das sind jene, die zwar solidarisch sind, aber vor allem und nur auf den ganz kleinen Bereich. Die Familie wird geschützt, die Partnerschaft wird geschützt, die drei Freunde, die ich habe, wird geschützt. Aber sobald die Solidarität weiter hinauswandern soll, auf staatliche Ebene oder vielleicht sogar gar auf Fremde ausgedehnt, wird sie geringer. Was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben versucht, diese vier Einstellungen herzunehmen und fünf Gruppen zu finden, die sich in diesen vier Einstellungen unterscheiden. Und das sind jetzt die Linien, die so horizontal liegen. Und da gibt's ganz oben eine Gruppe, die heißt ich-bezogene Autoritäre. Also das sind Menschen, die stark individualistisch sind, oder ich fange von links an, Sie sehen es anhand dieser Kurve, deren, also 1 unten ist niedrig, 5 oben ist hoch. Stark autoritär, stark individualistisch, schauen auf sich, stark ausländerfeindlich, stark mikrosolidarisch. Eine erste Gruppe. Eine zweite Gruppe, die schwarze Kurve, die haben wir enttäuschte Pragmatiker genannt. Die sind ähnlich wie die ich-bezogenen Autoritären, mit dem Unterschied, dass sie nicht so hoch mikrosolidarisch sind und sonst auch ein bisschen weniger autoritär, individualistisch, ausländerfeindlich. Eine dritte Gruppe, die blauen, die hellblauen, sind die familienzentrierten Konservativen. Das sind in der Regel relativ bürgerliche Menschen. Das sind Menschen, die jetzt wenig autoritär sind, stark individualistisch, in der Ausländerfeindlichkeit irgendwo in der Mitte, aber wie der Name eben sagt, sehr stark auf die Familie konzentriert sind. Dann gibt es die Grünen. Die sind ganz ähnlich wie die Blauen. Wir haben sie brave Bürger genannt. Die unterscheiden sich von den familienzentrierten Konservativen dadurch, dass sie fast überhaupt nicht individualistisch sind, also so ein bisschen auch politisch, so eine Mischung aus ÖVP und Grün, könnte man sagen. Und dann gibt es noch die gelbe Kurve, die man hier ganz schlecht erkennt. Das sind sogenannte liberale Idealisten. Die sind wirklich idealistisch, sie sind nämlich gar nicht autoritär, sie sind wenig individualistisch im Vergleich zu den anderen an mittlerer Stelle. Sie sind überhaupt nicht ausländerfeindlich oder fremdenfeindlich und sie sind in der Mikrosolidarität irgendwo in der Mitte positioniert. Ich bin gleich am Ende, aber der Clou kommt jetzt. Wir haben dann versucht, zunächst einmal für 1994 zu schauen, wie verteilt sich die Bevölkerung auf diese Gruppen. Und da sehen Sie, dass es 17% von diesen Herzerln gab, also von diesen autoritären, individualistischen, ausländerfeindlichen, auf die eigene Familie guckenden Personengruppe. Sie sehen, dass es 17%, glaube ich kann das selber fast nicht lesen, von den enttäuschten Pragmatikern gab, dass es 26%, jetzt schaue ich da selber hinein, 26% gab von den familienkonzentrierten Konservativen, dass es 22% gab bei den braven Bürgern und dass es letztendlich 17% bei den liberalen Idealisten gab. Wenn man sich die Größe dieser Kugeln anschaut, und Sie können jetzt nachrechnen, es sind 99% oder 100%, ist das ziemlich annähernd, sind das 5 mit Abstrichen gleich große Gruppe. 2008 schaut die Welt völlig anders aus. 2008 beträgt die Gruppe der ich-bezogenen Autoritären, jetzt sind wir bei 2008, 29%. 2008 beträgt die Gruppe der enttäuschten Pragmatiker 18%. Gemeinsam ist das fast die Hälfte der österreichischen Bevölkerung. Gleich geblieben, sogar ein bisschen gewachsen ist die Gruppe der familienkonzentrierten Konservativen. Die braven Bürger müssen jetzt, wenn alle anderen mehr geworden sind oder gleich geblieben sind, zurückgegangen sein auf 13%. Und genauso geht es den liberalen Idealisten, die auf 13% hinuntergegangen sind. Hier hat sich also, und das würde ich Wertewandel nennen, hier hat sich was vollzogen, was nicht zuletzt auch in den Wahlergebnissen in Österreich zum Ausdruck kommt, dass es zwischen den eher liberalen Gruppen Grün und Gelb, jetzt nicht politisch gemeint, sondern hier gemeint, einen großen Wettbewerb gibt, dass die konservative Gruppe gleich geblieben ist, dass aber sozusagen die einen, die hier sehr ich-bezogen und autoritär sind und die, die eher frustriert und enttäuscht sind, stark gewachsen sind, zumindest zusammengenommen. Und jetzt frage ich Sie, ob Sie sich vorstellen können, wo die Jungen da liegen. Ich-bezogene Autoritäre 2008. 29% in der Gesamtbevölkerung. Was würden Sie sagen, unter 30-Jährige? Wer traut sich? Bitte? Die Überraschung ist, jetzt kommt das Grüne, 14, nicht 40. Also, und das ist sozusagen ein positives Signal, weil das ist ja keine besonders zukunftsträchtige Gruppe. Hier ist das Phänomen dieser eher ich-bezogenen, autoritären Haltung offenbar doch eines, das eher den Älteren gehört als den Jungen. Gruppe 2, enttäuschte Pragmatiker, 18%, also 28%, das ist sozusagen die weniger gute Botschaft und zu befürchten ist auch, wie es zwischen 1999 und 2008 offenbar war, dass so manche von diesen Frustrierten auch hinaufgewandert sind zu den eher radikalen Ich-Bezogenen, dass das auch bei diesen 28% jungen Menschen passieren könnte, wenn nicht manche Veränderungen passieren. Konservative? Nein, sind mehr. Es sind 25%, ganz ähnlich verteilt wie in der Gesamtbevölkerung. Brave Bürger müssen es dann weniger sein und das sind in der Tat nur 9% der Jugendlichen und bei den liberalen Idealisten, und das ist die zweite gute Botschaft sozusagen, sind es 24%. Gute Botschaft deswegen, weil ich mir denke, gerade bei jungen Menschen müssen wir zugestehen, sollen wir zugestehen, würde ich ihnen wünschen, dass sie zu den liberalen Idealisten gehören, weil wir alle von uns selber wissen, pragmatischer wird man mit der Zeit wahrscheinlich ohnehin. Letzte Folie, so etwas wie ein Abschluss. Ich habe noch einmal meine Thesen vom Anfang hingeschrieben. Es gibt handfeste Interessenskonflikte, aber keinen Generationenkonflikt, dabei bleibe ich. Ich denke, dass das Thema Pensionen, Verschuldung, dass das nach einer sachlichen, nach einer zukunftsorientierten Politik verlangt, die vor allem die Anliegen der Jungen stärker wahrnimmt, aber es ist kein Konflikt in den Generationen selber. Auch bei der zweiten These bleibe ich, Junge und Ältere sind so nah wie nie zuvor. Es gibt bei manchen Bereichen, Sie haben das bei Arbeit gesehen, aber auch bei der Politik, nahezu identische Einschätzungen bei Jüngeren und Älteren. Ob sie jetzt positiv sind oder weniger gut, das ist eine normative Frage. Revidieren muss ich das Letzte und darüber bin ich eigentlich froh. Sie sind mehrheitlich traditionell. Man hat doch bei einigen Einstellungen, bei der Fremdenfeindlichkeit oder auch bei diesem letzten Chart jetzt gesehen, dass das solidarische und liberale Potenzial der Jugendlichen höher als erwartet ist und es wird darauf ankommen, wie Sie, die jungen Menschen oder wir gemeinsam in der Gesellschaft dieses Potenzial heben können. Ich entschuldige mich fürs Überziehen. Und danke fürs Mitstun.
Ja, ganz herzlichen Dank. Ich habe erlaubt, das Überziehen. Danke für den interessanten Vortrag, auch für die spannenden Folien. Ja, das eröffne ich die Diskussion.
Ja, es tut mir leid.
Ja, mein Name ist Karin Gebertsreuter. Danke für die interessanten Ausführungen. Ich bin positiv überrascht über einige Folien. Und meine Meinung dazu bezüglich Pensionen, also wenn die Jungen ja liberal sind, solidarisch, was ich ja gut finde, dann finde ich es weniger gut, wenn von den Medien oder vom Arbeitsmarkt, ganz egal, immer so gesagt wird, also die Alten, wir werden immer mehr, wir werden immer mehr und wir werden zur Last der Jungen. Das stimmt jetzt für die nächsten 20, 30 Jahre, aber dann kommt genauso der Altenknick. Und das vermisse ich in sämtlichen Diskussionen, weil aus wenig Jungen werden auch wenig Alte. Also die Alten, wir leben ja nicht ewig. Dann, was weiß ich, nach 20, 30 Jahren sind die alle weggestorben. Ja, aber dann haben wir auch weniger Alte, weil von den wenigen Jungen werden auch weniger Alte. Und es ist natürlich wichtig, dass ich darauf hinweise, dass jetzt in den nächsten Jahren einfach die Alterspyramide steigt. Aber dann kommt aber genauso der Knick, wie es bei den Jungen ist. Und das vermisse ich irgendwo, weil wenn ich schon in die Zukunft blicke, wie die Entwicklung geht, dann hört man von dem eigentlich so gut wie gar nichts. Also wenn ich jetzt die ganzen Einrichtungen mache für Alte und so weiter, irgendwann einmal brauche ich das ja nicht mehr, wenn ich jetzt alle weiter beschäftigt. Aber irgendwann einmal haben wir dann, und gleichzeitig haben wir es aber eh schon vereinzelt, dass wir dann eigentlich mehr oder weniger aussterben und dann einfach zu wenig Junge da sind. Das stimmt schon, zu wenig Junge, aber es sind dann auch weniger Alte da. Also es ändert sich ja faktisch die Bevölkerungsstruktur ja sowieso. Meine Meinung. Ich weiß nicht, was Sie jetzt, wie das ist, aber ich finde, das ist ganz, also das höre ich ganz wenig. Das ist,
ja. Ein bisschen mehr in die Zukunft zu schauen.
Genau. Also es wird immer so, mir kommt es immer so vor, so eine drastische Panik machen, es wird immer mehr, die Alten werden immer mehr. Ja, natürlich werden wir jetzt mehr, aber irgendwann einmal werden die Alten auch weniger, weil wir sterben ja mal. Und von den wenigen Jungen werden auch weniger Alte.
Also,
Ja, bitte. Wir brauchen ein Mikro da links, bitte.
Mein Name ist Gründinger. Ich bin privat im Hobbybereich musikalisch tätig und habe sehr viel mit jungen Leuten auch zu tun, 12 bis 60 Jahre und älter. Ich bin mittlerweile auch schon 60. Ich kann eigentlich Ihre Thesen und Ihre Untersuchungen nur bestätigen. Zur Folie Demokratie und Alternativen. Mein Gedanke dazu, dass die Eltern länger arbeiten, ich glaube, daran geht kein Weg vorbei. Die Frage ist eher, können wir uns das leisten oder nicht? Ich denke, vielleicht können wir uns leisten, vielleicht müsste da ein Übergang sein, dass was sie Halbzeit arbeiten etc. Aber was mir Angst macht, ist eher die Jungen betreffend, wenn die keine Arbeit haben, eben zu ihrer Folie, dann kommt wieder irgendein Rattenfänger daher und holt die Jungen ein und sammelt die ein. Gerade zu der letzten Folie, glaube ich, dass die Erde das Denken, das ich-bezogene Denken zunimmt. Da kriege ich eigentlich Angst. Ich denke, die Jungen sollten eigentlich Arbeit haben, bei den Älteren, die stellen eigentlich nichts mehr an.
Okay. Wo ist diese Sichtweise? Okay. Weitere Wortmeldungen? Möchten Sie vielleicht mal auf diese zwei Fragen eingehen, die sind mit der Zeitperspektive?
Von der Dame vis-à-vis, das war, denke ich mir, ja eher eine Stellungnahme, aber Sie haben recht. Also gerade wenn man über demografische Entwicklung spricht, ist ja auch immer China so ein bisschen so eine Drohgebärde. Dort sind 1,2, 1,3 Milliarden Menschen. Genau die werden mit ihrer Ein-Kind-Politik dieses Problem haben. Sieht man heute nicht, aber dort gibt es im Schnitt ein Kind pro Frau und die werden dann irgendwann einmal so ins Gegenteil kippen, dass sie dann rasant weniger werden. In Österreich sehe ich jetzt das Thema noch nicht so dramatisch, aber in der Tat sind da mehrere Dinge zu sagen, obwohl ich Ihnen gleich sage, es wird Ihnen kein Wissenschaftler irgendetwas Genaues dazu sagen können, aber der eine Punkt ist, die Lebenserwartung wird weiter steigen, aber sie wird nicht endlos steigen, dafür sagen die Genetiker und Mediziner, wir werden in dieser Phase, in der wir älter werden, qualitativ besser älter werden. Also es werden sehr viel mehr Krankheiten heilbar, wir werden sehr viel gesünder 80 oder 90 werden, als wir das derzeit sind. Und ich denke mir noch einmal, das News von morgen, auch wenn das nicht meine Lieblingswochenzeitung ist, da ist schon etwas dran, dass Generationen, weiß ich nicht, die 50er bis 60er von heute sind wahrscheinlich mit den 50er und 60er von vor 50 Jahren kaum mehr vergleichbar. Da ist schon in der Lebensqualität, in der Gesundheit, in der finanziellen Ausstattung ein großer Fortschritt passiert. Das wird uns diese demografischen Wellen, glaube ich, sehr viel besser aushalten lassen, als gäbe es diesen großen Unterschied. Da sind die wenigen Jungen, die jetzt die Alten erhalten müssen, so wird es, glaube ich, nicht laufen, aber worauf wir uns wirklich einstellen müssen ist, Natürlich, nach 30 Jahren schaut die Welt wieder anders aus, aber bis wir diese 30 gut absolviert haben, da brauchen wir die Finanzierungsseite. Und da wird es so sein, dass wir uns wirtschaftlich anstrengen müssen, dass wir in der Tat schauen, dass die Jungen in Jobs kommen, aber auch, dass wir vom Pensionsantrittsalter uns dem gesetzlichen nähern. An dem wird kein Weg vorbeiführen, weil diese Sorge habe ich schon, dass irgendwann einmal, und das spürt jetzt ein 25-Jähriger heute nicht so, ja, aber wenn er dann vielleicht 40 ist oder 45 und die Schuldenlast nicht mehr zu tragen ist und ein Sparbudget das nächste jagt, dann wird es schwierig werden. Und da müssen wir uns etwas einfallen lassen. Aber ich sage jetzt, bei allem Wissen, dass das auch nicht einfach ist, hier ist zum Beispiel die Chance, der nächsten 2 Jahre zu nützen, wo es keine Wahlen gibt, in keinem Landtag, in keiner großen Stadt. Und da muss die Politik halt auch Maßnahmen ergreifen, damit wir alle das mittragen können. Zum Job, zum Jüngeren in den Job. Also ich weiß zwar, dass das in Einzelfällen nichts nutzt, aber wir haben in Österreich eine der geringsten, wenn nicht überhaupt nach letztem Stand die geringste Jugendarbeitslosigkeit in Europa. Trotzdem gibt es zu viele jugendliche Arbeitslose. Es gibt darüber hinaus, worüber kaum gesprochen wird, jedes Jahr etliche, ein paar Tausend, die ohne Abschluss sozusagen aus der Schullaufbahn aussteigen, die überhaupt oder die ganz, ganz schwierig sich eine berufliche Existenz werden aufbauen können. Und auch hier muss ich sagen, es gibt schlicht und ergreifend Versäumnisse in der Bildungspolitik. Es gibt Versäumnisse bei der bereits erwähnten Segmentierung, und zwar bedeutet das bei diesen typischen Lehr- und Ausbildungsgängern, die Männer und Frauen, vor allem aber Frauen, machen. Hier kommen wir irgendwie, kriegen wir den Wechsel nicht zustande. Wir sagen gerade in der Industrie immer wieder, wir haben, glaube ich, jetzt Lehrlinge ist das eine, aber auch Akademikerinnen, wir haben etwa 17, 18, 19% Frauen in technischen Berufen, das sind diese Jobs, die Zukunft haben, die auch besser bezahlt sind, und wir müssen etwas tun, damit wir diese typischen Berufswahlmuster aufbrechen und verändern. Dazu kommt, wir sind das siebtreichste Land der Welt, wir brauchen wahrscheinlich sehr gut ausgebildete Menschen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und kreative Leute und gescheite Leute, die uns diesen Level halten, helfen. Und da denke ich mir, muss es in der Bildungspolitik, und da muss man sagen, auch das ist etwas, was wir bereits 20 Jahre mit herschleppen, diese Reformen, etwas geschehen. Und ich sage dazu, wenn ich das Thema Generationenkonflikt höre, dann kommt mir eigentlich eher das Lächeln, weil ich finde, dass beide Seiten, ja, die Älteren und die Jüngeren, sowieso sehr gelassen zuschauen, was da passiert. Mehr Druck auf die Politik von beiden Seiten, hier Rahmenbedingungen zu ändern, würde ich für höchst notwendig halten.
Ich meine, so, ich habe schon zu Beginn gesagt, also wir haben versucht hier schon seit Jahren eigentlich, nicht? Also so dieses Thema, wie kann man Arbeitsbedingungen schaffen oder die Bedingungen eigentlich in der Arbeitswelt so beschaffen, dass es tatsächlich möglich ist, ja, dass ein immer größerer Teil tatsächlich auch fähig ist, länger zu arbeiten oder motiviert ist, länger zu arbeiten. Also sozusagen auch das Wollen. Ja. Sollen, müssen, wollen, das sind so diese drei Zauberworte dabei, und um diese drei geht es dabei immer. Ja, dieses ein bisschen desillusioniert bin ich schon geworden in diesen paar Jahren, wo wir da arbeiten, weil wir sehr wenig eigentlich tatsächlich auch in die, sozusagen dieses Bewusstsein in die Betriebe tragen können. Das sehe ich so. Ja. Man kann sagen, okay, die Politik ist schuld, sie macht zu wenig. Ich glaube auch, dass man auf der politischen Ebene einiges machen müsste. Ja. Dort greift man eigentlich nur das Thema Pensionsantrittsalter an. Das heißt also, da gibt es Strafen sozusagen für diejenigen, die früher gehen, die müssen dann relativ hohe Abschläge zahlen. Aber ich sehe da keine Veränderung, um hier tatsächlich in den Unternehmen ein anderes Verhalten zu generieren, sage ich einmal so. Ja, ich glaube, es gibt kein Unternehmen, das hinhergeht und sagt, okay, schauen wir doch, dass wir die Älteren wiederum hereinkriegen, ja, schauen wir, dass wir die halten können, schauen wir doch, dass der will jetzt in Pension gehen, am Himmels Willen soll er ja nicht, ja, bleibt er hoffentlich da. Wir arbeiten dran, wir motivieren den, dass er ja da ist und das gibt es nicht. Ja, das ist Illusion. Und ich denke mir, das Spiegelbild dazu ist natürlich auch jeder. Wenn man fragt, sogar, okay, das ideale Antrittsalter, dann ist es genau das, was derzeit üblich ist bei den Beschäftigten. Ja, es will keiner länger arbeiten. Und das hat natürlich auch irgendwie offensichtlich einen Grund. Also wir haben das gesehen bei diesen Projekten immer, es ist ein eine ganz massive Frage der Führungskräfte, wie sie mit den Leuten umgehen und so weiter und so fort. Aber im Prinzip ist es so, es ist auch so widersprüchlich, wenn ich sage, gibt es da einen Konflikt, einen Interessenskonflikt jung und alt? Jetzt kann man sagen, okay, das eine ist die Frage der Sozialabgaben. Das heißt also Zahlen für Pensionen, jetzt ein Umlagesystem. Ja. Es ist egal, also ob es ein Umlagesystem ist oder anderes. Die momentane Generation, die arbeitet, muss diese Werte schaffen, damit dann die anderen sozusagen hier auch die Pensionen bekommen. Das ist so, egal welches System man hat. Aber es ist auch ein Widerspruch, sage ich, innerhalb sozusagen insofern ein Konflikt, der eigentlich in die andere Richtung zeigt, nämlich wenn immer mehr Ältere im Betrieb bleiben, ja, und länger bleiben, ja, dann ist es natürlich auch schwieriger für Jüngere, entsprechende Jobs zu bekommen oder auch Aufstiege zu machen. Aber das ist ein Konflikt. Und der geht genau in die andere Richtung. Ja? Also so quasi, was will man? Das heißt also, es geht schon die Frage nochmal, gibt es genügend Jobs? Ja? Hat man die? Und wie ist eigentlich die Arbeitswelt dann organisiert? Ich denke mir so, und diese Fragestellung, also da fehlt mir auch noch sozusagen der Kick, um das zu machen. Aber es wird wahrscheinlich andere Systeme geben müssen in Zukunft, ja? um diese Dinge aufzubrechen. Es ist natürlich, ich stimme Ihnen völlig zu, was Sie sagen, ja, man braucht Jobs für die Jungen. Also weg vom Prekariat, weg von diesen ganzen stärkeren Betroffenheit von Leiharbeit und all diese Dinge und diese Arbeitsplätzeunsicherheiten, ja, Zeitarbeitsplätze und so weiter und solche Fragen. Aber da haben die Alten nicht Schuld, würde ich einmal so sagen, sondern das ist jetzt einfach so, verändert sich die Arbeitswelt. Und die Frage nur mal, Arbeitsplatzsicherheit ist ganz oben, aber im Prinzip ist die Forderung, immer flexibler zu werden. Ja. Also auch das ist ein Widerspruch. Und ja, ich wollte die Dinge einfach auch einmal so aufhören.
Okay. Darf ich vielleicht gleich da was dazu sagen, weil sonst verzockt sie das alles.
Ja,
also, ich meine, Herr Moses, ich sage das aber eh selber, nicht? Es wird keine singulären Maßnahmen geben. Also ich sage die für mich unsympathische Nachricht zuerst. Die Unternehmen als... Ich schaue gleich den Christoph Merkens an, weil er Unternehmer ist. Die Unternehmen als System, die tendieren dorthin, wo es günstig ist, wo es billig ist, wo Gewinne gemacht werden. Also ich glaube, mit dem Systemunternehmen alleine werden wir wenig erreichen. Wir werden was erreichen, wenn wir die Menschen in diesem System erreichen. Und das müssen die Führungskräfte und Eigentümer sein und das müssen die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sein. Und dann braucht man noch die Politik für die Rahmenbedingungen. Genauso wie Sie sagen, ich meine, ich habe das vorher stiller Pakt genannt. Ja, also ich kenne auch einen Unternehmer in Österreich, der mir gesagt hat, glaubhaft, er hat noch nie jemanden unter 60 in seinem Betrieb gekündigt, also oder er wollte damit sagen, niemanden gekündigt, weil er etwa 58 wurde und so teuer wurde, aber er ist mit 62 der älteste Mitarbeiter seines Unternehmens und das war der Chef. Also das gibt es auch und ich glaube in der Tat, es gibt so eine stille Übereinkunft, so quasi 60 soll man nicht erreichen, da muss man vorher in Pension gegangen sein und ich glaube, dass es wirklich zum einen darum geht, dass sich, ich sage es jetzt bewusst wieder so, die Führungskräfte in den Unternehmen was einfallen lassen müssen, um die Arbeitsbedingungen der älteren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen diesen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen anpassen, damit es auch für die leichter wird, länger zu bleiben. Ich glaube aber sehr wohl auch, dass es an der Eigenverantwortung der einzelnen Personen liegt, ja, unter Anführungszeichen blödes Wort, jobfit zu bleiben. Und es gibt dann die Rahmenbedingungen. Und ich denke, wenn uns das wirklich ernst ist mit den, ich sage mal, 4-5 Jahren plus, was das reale Pensionsantrittsalter betrifft, dann müssen wir uns wahrscheinlich auch über solche grundlegenden Dinge wie Senioritätsprinzip, Einkommenskurve und solche Dinge unterhalten. Das wird wahrscheinlich nicht ausbleiben. Das wird auch ein Stück der Balance zwischen Jungen und Alten nutzen. Und ein letztes noch, ich meine, ich bin kein Ökonom, aber wir können schon auch davon ausgehen, dass wenn wir wirklich dafür sorgen, dass wir eine gute, kreative Ausbildungs- und bildungsmäßig, nicht nur ausbildungs-, sondern auch bildungsmäßig gestützte Leute haben, dann könnte der Kuchen ja vielleicht auch ein bisschen größer werden, damit sowohl die Älteren als auch die Jüngeren etwas davon haben, zu dem Argument, wenn die einen länger bleiben, dann bleibt dann vielleicht weniger für die anderen.
Okay, wir haben dann eine Wortmeldung, bitte. Wir brauchen ein Mikro.
Danke. Mein Name ist Wöckinger. Mir geht bei der Diskussion vielleicht schon ein massiver Punkt ab, und zwar geht es da jetzt um Alt und Jung in Richtung Pension oder Richtung Versorgung. Ich halte das Ganze ein bisschen gesteuert von Medien und Ähnlichem. Wir fällt da ein massiver Punkt, das heißt, wir werden immer produktiver. Welche Möglichkeiten fallen uns ein, dass man das System unter anderem stützt? Nicht jetzt nur so generationenmäßig, weil ich glaube, dass das einfach ausspülen ist, das Ganze. Sondern wir sollten heute in einer kreativen Gesellschaft auch Möglichkeiten haben, um solche Systeme anders zu finanzieren. Das stelle ich gar nicht zur Diskussion, aber wie gesagt, mir geht das zu einseitig nur auf alt und jung. Also das, wenn wir davon reden, wie es ein bisschen schon angesprochen worden ist, welche Möglichkeiten finden wir, dann müsste das ein wesentlicher Punkt sein, wo man einhalten müsste.
Richtung Verteilung von Wertschöpfung? Oder
zum Beispiel. Wie gesagt, wir werden immer produktiver, wir werden wirtschaftlich doch, glaube ich, immer stärker, und das fällt total unter den Rost bei der Diskussion.
Aber was wären konkrete Vorschläge?
Ja, meines Erachtens ist es jetzt so, dass nicht nur das Pensionssystem, sondern vieles nur auf der Mitarbeiter ruht. Wir haben andere Wertschöpfungsmöglichkeiten in dem Land und auch in der Industrie und in den Betrieben. Und da, glaube ich, müssen wir auch Diskussionen mal gesellschaftliche führen, ob wir uns da nicht irgendwelche Möglichkeiten schaffen. Und nur kurz eins vielleicht dazu, wenn man will, dass die älteren Leute länger im Betrieb bleiben, ist schon ein wesentlicher Punkt, dass die Zufriedenheit mit dem Beruf gut ist, sage ich mal. Weil wie sonst, jetzt wird der Pensionist bestraft, der früher geht, oft kann er sich gar nicht entscheiden. Vielleicht sollte man sich auch einen Bonus überlegen für Betriebe oder eine finanzielle Motivation für Betriebe, dass länger ältere Mitarbeiter gehalten werden. Jetzt geht es auch nur zu Lasten einer Gruppe. Nämlich der vorzeitig geht, kriegt einfach weniger. So schaut es aus, dass sich das in den nächsten Jahren entwickelt.
Okay. Ich würde gerne ein bisschen nachhaken zu Ihrem Vorschlag, dass Sie gemeint haben, die Diskussion in der Gesellschaft müsste sich stärker in diese Richtung entwickeln. Würden Sie da, welche Akzente würden Sie da sich wünschen? Jetzt, damit Sie dann auch was haben.
Ja.
Wie gesagt, mir geht es zu einseitig einfach, dass einfach immer nur die Arbeitskraft des Mitarbeiters besteuert, belastet und so weiter wird. Und für solche Sachen, Pension oder überhaupt den Sozialbereich, müssten andere Möglichkeiten der Finanzierung gesucht werden oder breitere Möglichkeiten.
Provokant, jetzt sind wir ein bisschen provokant, wir sind eh sehr harmonisch im Wesentlichen in der Diskussion für dieses Thema. Ja. Konflikt.
Deswegen sitzen, glaube ich, da mehrere Interessen oder okay. Dass man sich das vielleicht einmal bespricht oder überlegt. Wie gesagt, die Diskussion geht, wie ich am Anfang gesagt habe, für mich nur auf Generationen aus. Und das ist mir eindeutig zu wenig.
Mhm, Dankeschön. Herr Merken, Sie haben das Wort.
Geht's?
zum Thema, wie halten wir Ältere länger im Prozess, weil Sie das auch vorher angesprochen haben. Ich glaube, in den Unternehmen, wir stellen uns dem und wir müssen uns dem sowieso stellen, weil ab 2015 gehen sehr ein großer Anteil in Pension und wir werden als Unternehmen einfach zu wenig Arbeitskräfte haben. Ja? Das heißt, wir werden dann uns auf die Suche machen, wo wir bekommen. Und dann denke ich mir, dass das Thema ältere Arbeitnehmer zu nehmen ja deutlich entschärft wird, weil wir die uns einfach nehmen müssen. Ja? Und wenn wir als Unternehmer nicht die Voraussetzungen dafür schaffen, dann wird das nicht so einfach werden. Ja? Also ich denke, dass wir da als Unternehmer einfach in die Richtung gehen und da passiert auch sehr viel. Also wenn Sie anschauen, was ins Thema Arbeitssicherheit geht, was ins Thema, was unsere Vorgeneration gehoben hat, ja, was heute für Hilfeleistungen, da wird ja extrem viel gemacht in dem Bereich. Aber ich denke, noch einmal wichtig ist zu wissen, ab 2015 entspannt sich, das werden wir wirklich deutlich mehr auf die älteren Arbeitnehmer angewiesen sein. Zu Ihnen wollte ich noch sagen, ich hoffe, dass das stimmt mit den 30 bis 40 Jahren, weil dazu müssen wir genug Kinder auf die Welt bringen. Weil wenn die Fertilitätsrate weiter abnimmt, dann wird leider das wird nicht besser werden. Und zuletzt meine Frage an den Dr. Friedl. Ich habe irgendwie gesehen an diesen Blasen, dass wir, was heißt wir, dass die junge Generation relativ, dass die ein bisschen wenig revolutionärisch ist eigentlich auch aus dem. Und die Frage ist, was notwendig ist für uns in Österreich, ist, dass wir innovativ sind. Und werden wir diese Innovation schaffen, wenn wir nicht dieses gewisse Art an Veränderungswillen und Revolutionärische in uns tragen, wenn das nicht da ist?
Entschuldigen Sie, spannende Fragen. Gehört es dazu, sonst nehmen wir es absolut, bitte, sofort.
Um die Frage, also was auch der Herr Merck jetzt angesprochen hat, ganz simpel, regelt sich das nicht von selber. Regelt sich nicht dieses Problem des Generationskonfliktes jetzt rein von dem Durchschnittsalter der Arbeitnehmer und dem Pensionseintrittsalter, ja, regelt sich das nicht von selber. Oder, wie schaut es aus, wenn man sagt, okay, die heutzutage die Rahmenbedingungen, man will jung, billig, dynamisch, im Endeffekt die gleiche Frage. Das müsste sich doch eigentlich von selber regeln. Wenn einfach ein gewisses Defizit an jungen Arbeitern oder Nachstoßenden kommt sozusagen, dann bin ich genau dort, wo der Herr Merkens gesagt hat, na gut, es kommt ja eh von selber so weit. Ja. Das heißt, ist es nicht so, dass die Unternehmen ohnehin von Natur aus jetzt gezwungen sind, an diesen Rahmenbedingungen zu arbeiten? Das wäre der erste Teil. Und der zweite Teil meiner Frage ist, Innovation, Revolutionärtum, auch wieder auf die Wortmeldung von Herrn Merkens bezogen, kann es nicht sein, dass das nicht einfach praktisch, ich sage jetzt einmal bewusst ein bisschen provokanter, Ausgeburt des Wohlstands ist. Diese Nicht-Revoluzer oder eher dieses vielleicht sogar mal leicht phlegmatischere Verhalten, könnte das nicht einfach eine Geburt des Wohlstandes sein? Mich würde dann vor allen Dingen dann auch interessieren, wie sich diese Zahlen entwickeln nach 2008. Ja, gibt es da diesbezüglich schon Arbeiten dazu?
Sie haben jetzt ein ganzes Paket, gibt's?
Ja, das ist ein ganzes. Soll ich schon? Das ist ein ganzes Paket, das leider sozusagen den gemeinsamen Nenner hat, dass es sehr in die Zukunft weist und die Prophetie ist halt bei den Sozialwissenschaften eine ziemlich schwierige Angelegenheit. Also ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, wie sich das weiterentwickeln wird. Ich weiß nur, dass wir alles tun können, um Zukunft zu beeinflussen. Und ich halte es, also es gibt ja viele, die sagen, wir wissen nicht, oder man weiß nicht, was in der Zukunft auf uns zukommt. Aber es gibt ja in Österreich ein paar klar erkennbare To-dos, ja. Also zum einen diese Sache mit der Demokratie und mit der Politik, die tut uns auf Dauer nicht gut. Beispiele wie Dänemark zeigen, dass eine Politik, die Menschen in verschiedensten Lebenslagen befähigt, also zum Beispiel auch in den Fragen ihrer Beschäftigungskompetenz, ja. Also dass sie das Gefühl haben, ich bin gut ausgebildet, ich kann auch wenn ich einen Job verliere, einen bekommen. Und ich tue als Politik alles, also zum Beispiel sehr personenbezogene Weiterbildungsmaßnahmen treffen. Damit kann ich Menschen, weiß ich nicht, im Entwicklungshilfezusammenhang würde man empowern sagen. Das tun wir viel zu wenig. Wir sind ein Land, das beispielsweise ganz wenig Berufswahl und Ausbildungswahlbegleitung in der Schule hat. Das haben eine Reihe anderer Länder, wo man sozusagen mit 12, mit 13 beraten wird, wo die berufliche Zukunft hingehen soll. Das fehlt bei uns. Wir sind ein Land, das ganz wenig, ich weiß, das hört man als erwachsener Mensch nicht so gerne, wo es ganz wenig Elternbildung gibt. Ja, es ist auch so, dass auch wenn es hier Studien gibt, die das Gegenteil sagen, dass Österreich schon eines der Länder ist, wo die Bildung schichtspezifisch bleibt und es sehr schwierig ist, dass Kinder aus einer niedrigeren Schicht in eine andere bildungsmäßig überwechseln. Das sind alles Dinge, die man steuern kann und die wird man angehen müssen. Damit kann ich zumindest einmal alles tun, um die Zukunft so gut wie möglich zu bewältigen. Ob es dann passiert, das wird in einem kleinen Land wie Österreich nicht nur von uns abhängen. Wenn es in 10 Jahren die nächste große Wirtschaftskrise gibt, weil sie von irgendwo daherkommt, wird man das von hier aus schwer beeinflussen können. Aber in unserer Position muss man diese Hausaufgaben machen. Ein zweites ist die Internationalität unserer Menschen. Wir sind jetzt sozusagen bei dieser Studie dabei, gerade die internationalen Daten zu vergleichen. Es schaut so aus, als ob wir eines dieser Länder unter diesen 47 Befragten sind, wo das Vertrauen und das Zutrauen zu internationalen Institutionen, zu Fremden, zu überhaupt den internationalen Kontexten, zur Globalisierung so niedrig ist wie sonst nirgends. Wenn wir allerdings zum Beispiel an andere Wertschöpfungsmöglichkeiten denken, ja, dann werden wir zur Kenntnis nehmen müssen, aufgrund unserer demografischen Entwicklung werden unsere Unternehmen jetzt nicht durch die Binnennachfrage allein Erfolge machen, sondern sie müssen sich internationalisieren. Die Exporte werden wichtig sein, auch Exporte von Dienstleistungen, von Kreativpotenzial werden wichtig sein. Wenn wir dann aber vor allem eine Bevölkerung sind, die eigentlich nicht ins Ausland gehen will oder wenig Gefühl hat für andere Kulturen, wird das für ein Land mitten in Europa umgeben von lauter anderen Ländern extrem schwierig sein. Und das sind schon so Dinge, wo man sagen kann, wenn ich die heute nicht angehe, dann werde ich sie in 10 Jahren oder in 15 Jahren, wenn sie dann schlagend werden, dann werden wir nicht darauf vorbereitet sein. Und was die Revolution betrifft, vielleicht dazu noch auch, ja, Wohlstand mag das eine sein, wir sind aber ein Land und es hat, mir ist das gestern war Nationalfeiertag, oder? Ja, da gab es am Montag im Kulturprogramm, hat eine Dame von Fessel gesagt, auf die Frage, was kennzeichnet die Österreicher am meisten, hat sie, glaube ich, als erstes gesagt, das Sicherheitsbedürfnis. Also wir sind schon ein Land und das hat wahrscheinlich historische Gründe und das hat sehr viel Gutes an sich. Wir haben sehr viele große Organisationen, wir haben traditionelle Parteien, wir haben die Sozialpartner, wir haben die katholische Kirche, wir haben ziemliche Monopole und Monolithe eigentlich, die viel Sicherheit gegeben haben. Und es mag auch sein, dass neben dem Wohlstand wir es ein bisschen aus der Übung verloren haben, uns um die eigenen Dinge selber zu kümmern. Und das könnte auch ein Grund dafür sein, dass wir jetzt nicht gerade die größten Revoluzzer Europas sind.
Jetzt habe ich noch 2 Wortmeldungen, bitte. Der Herr ganz hinten.
Harald Resch, Arbeiterkammer Oberösterreich. Mein Erfahrungshintergrund sind Betriebsräte und Betriebsräteberatungen zum Thema Organisation und auch zum Thema Altersmanagement. Diese Erfahrungen führen mich zu einer Hypothese, die jetzt ein bisschen konträr zu dem liegt, was bisher da diskutiert wird. Es geht um Generationenkonflikt, Fragezeichen. Ja. Es geht um die Frage, die relevante Frage, was für ein Bildungs- und Ausbildungssystem brauchen wir. Es geht auch um relevante Fragen von der Frage Mobilität, Internationalität. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, ob all diese Diskussionen nicht auch diese Stoßrichtung haben, den eigentlichen Konflikt, um den es wirklich geht aus meiner Sicht, nämlich den Konflikt zwischen Arbeit und Kapital zuzudecken. Warum komme ich zu dieser Hypothese? Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in Kurzarbeit, kommen nach der Kurzarbeit zurück und erleben, dass das Leistungsniveau, die Leistungsanforderung an jeden Einzelnen um ein derartiges Ausmaß während der Phase der Kurzarbeit und ihrer Abwesenheit zum Teil so immens gestiegen ist, ja, dass der Output des Unternehmens um ein Haus größer geworden ist und die notwendigen Beschäftigten, die dafür da sind, diesen Output zu leisten, gesunken ist. Wir erleben Ausdehnung von Schichtarbeit in die Nacht hinein, ins Wochenende hinein, am besten mit den gleichen Personen. Die Frage, die sich dadurch dabei für mich stellt, ist, ja, wer greift hier wirklich in die Frage der Beschäftigung, der Arbeitsbedingungen ein, sodass ich wirklich auch auf betrieblicher Ebene die Frage diskutieren kann, wie lange kann ich unter diesen Arbeitsbedingungen überhaupt gesund und nicht nur gesund im Sinne von nicht krank, ja, diese Lebensphase arbeiten, wirklich durchleben. Und das wird meines Erachtens immer ausgeblendet. Wir erleben es bei den Projekten rund um Altersmanagement, ja, die immer sozusagen mit dem großen Auge danach schielen, dass es eigentlich um Effizienzsteigerung geht. Und ich glaube, wenn wir nicht in der Lage sind, diesen Konflikt wirklich innovativ anzugehen, ja, wir werden ihn nie lösen können. Aber die Frage der Beschäftigungsfähigkeit über einen längeren Zeitraum liegt darin, diese Bedingungen so einzurichten auf betrieblicher Ebene, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesund durchkommen. Krankenstandszahlen, Zahlen rund um, was belastet mich am meisten in der Arbeit, die Richtung Arbeitsdruck, Termindruck, Stress, Mehrfachjobs laufen, ja, zeigen eigentlich ein anderes Bild. Und die Frage stellt sich für mich, ob hier nicht dieser Konflikt liegt und nicht einfach nur zwischen Jung und Alt.
Okay, ich möchte jetzt an dieser Stelle darauf hinweisen, wir haben das nächste Thema oder das Thema der nächsten Veranstaltung am 11. November steht unter dem Motto zu alt für die Arbeit, zu jung für die Pension. Ich denke, wir haben da noch ganz viel Zeit, auch gerade dieses Thema zu vertiefen. Ich würde Sie aber ersuchen, nachdem wir diese Verteilungsfrage jetzt schon das zweite Mal haben, dass Sie vielleicht darauf eingehen und ich habe jetzt noch eine Wortmeldung hier. Dieser Grundkonflikt.
Ja, mein Name ist Andreas Binder. Also mir wäre es recht, wenn ich Ihre Antwort jetzt nur abwarten würde, weil das geht irgendwie bei mir in eine andere Richtung, weniger klassenkämpferisch. Okay. Und ich würde das gerne abwarten.
Ich meine, ich habe es nicht klassenkämpferisch empfunden, auch wenn man die Arbeiterkammer schon herausgehört hat, wenn ich das so sagen darf, aber das ist ja gut so, oder? Ich glaube nicht, dass man sozusagen den einen Konflikt mit dem anderen ausspielen kann. Noch dazu, ich habe nicht behauptet, dass es einen Konflikt zwischen Jung und Alt gibt. Ich glaube, dass es eingefahrene Muster gibt in Österreich, dass wir stark dazu tendieren und dass es uns allen gut tut, die Muster aufzubrechen. Ich sage vielleicht noch etwas, sozusagen Arbeit zu haben, ja, und eine qualitativ gute Arbeit zu haben, ist ja nach wie vor ein extrem hoher Wert. Das war ja vor 30 Jahren nicht so, ja. Und allein deswegen, ja, jetzt schon aus, wie soll ich sagen, persönlichen, individuellen, entwicklerischen Gründen macht's ja Sinn, sich das zu überlegen, wie Menschen in einer guten Beschäftigung bleiben. Aber Sie haben recht, wir haben eine Menge Diskussionen noch offen und das ist ja so ein bisschen dieses wenig Revoluzerische in diesem Land. Also zum Beispiel die Frage der Erwerbsarbeit versus Familienarbeit, Pflegearbeit und all das, wie das bewertet wird und was uns das wert ist. Die Frage, die vielgerühmten Dienstleistungen, also wir kommen ja aus der Industrie, wie wir wissen, und es wird uns ja schon seit 30 Jahren gesagt, die Zukunft liegt im Dienstleistungssektor. Wer wird diesen Dienstleistungssektor finanzieren? Warum sind manche Sparten in Österreich so schlecht bezahlt und haben so ein schlechtes Image? Bildungsbereich beispielsweise. Ja. Also hier stehen eine Fülle von Wertdebatten noch an, die wir redlich bis jetzt noch nicht geführt haben. Und zum Thema Druck und Effizienz. Also ich habe vorher schon gesagt, wenn wir Unternehmen als anonyme Systeme sehen, dann werden wir nicht weiterkommen. Die werden dorthin tendieren, wo es billig ist. Und die werden natürlich auch Effizienzen steigern und da ist extrem viel drinnen. Es gibt Studien aus Deutschland, ich kann mich erinnern, das ist schon 5 Jahre her, dass ich die gelesen habe, wo das Ergebnis war, theoretisch könnte mit etwa 55-60% der Manpower oder Womenpower Deutschlands die gleiche Wertschöpfung erzielt werden. Also man hat eigentlich um 40% zu viel Arbeitskräfte, wenn man alle technologischen und produktivitätssteigernden Maßnahmen und effizienzsteigernden Maßnahmen ausnutzen würde. Das bedeutet, wir müssen uns, und da gebe ich Ihnen schon recht, die Frage stellen, wie schaut dieses Arbeiten in Zukunft überhaupt aus? Womit werden wir Geld verdienen? Gibt es nicht auch andere Formen der Wertschöpfung, die vielleicht nicht in diesem Land liegen? Gibt es vielleicht auch andere Formen? Ich drehe es jetzt hin zum Kapitalismus, sage das Stichwort Mitarbeiterbeteiligung, um für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch Geld zu verdienen. Was, glaube ich, in einem Land mit der demografischen Situation wie Österreich schon so am Horizont steht und rechtzeitig zu diskutieren ist, Vollzeitjobs für alle im klassischen Zuschnitt, die wird es vermutlich nicht geben. Und da braucht man Alternativen, was immer das ist. Mehr an Lösung habe ich jetzt nicht, auch weil ich dafür nicht der Experte bin.
Okay, ich finde es sehr positiv, dass wir die Verteilungsfrage grundsätzlich wieder aufgreifen. Denke ich, also dass Sie auch diese Möglichkeit hier nutzen, nicht nur die Verteilung von Arbeit. Ich habe jetzt eine Wort, passt jetzt zum Thema und dann Richard. Ja.
Also ich sehe die Konflikte zwischen alt und jung durchaus, nämlich in dem Sinn, dass der Herr Blecher und der Herr Kohl kommen zur Regierung und sagen, wir brauchen mehr Geld und sie bekommen es und die Unis bekommen es nicht. Oder die Bildungseinrichtungen bekommen es nicht. Und das ist auch mit ein Grund, warum die Jugend, die Studenten nicht so revolutionär ist, weil sie darum schauen müssen, dass sie einen Studienplatz überhaupt irgendwie erkaufen und dann sich nicht damit beschäftigen können, auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren, weil sie sich 2 Stunden lang für eine Lehrveranstaltung anmelden müssen. Also der Konflikt zwischen den ganz Jungen und den Pensionisten sehe ich in der Finanzierung erzeugt auf einer Seite durch die Feigheit der Politik.
Okay, wollen Sie gleich Herr Puck, oder? Ja. Geht's dazu? Ja. Okay, bitte. Dann nehmen wir bitte. Warten Sie ganz einen kleinen Moment, bis wir das Mikro haben. Dankeschön.
Markus Rammel. Ich sehe das Problem auch auf uns zukommen, dass die Solidarität zwischen Jung und Alt am Brechen ist. Wir brauchen uns nur anschauen, was war am letzten Wochenende. Ich glaube, das war für uns alle oder gerade für die jungen Menschen ein sehr dramatisches Beispiel. Bei den Familien ist eingespart worden, in der Bildung ist eingespart worden. Und ich bin mir auch nicht mehr sicher, dass die Solidarität zwischen Jung und Alt für immer gibt. Ich habe heute eine Klientin bei mir gehabt, das ist eine junge Dame, sehr erfolgreich, ein Personenunternehmen. Die hat eine Zeitstelle in Deutschland und das ist sozialversicherungstechnisch auch möglich. Die ist jetzt optiert nach Deutschland, zahlt in Österreich keine Krankenversicherung, keine Pensionsversicherung mehr, weil sie sagt, sie sieht das nicht ein, ist aber kein unsozialer Mensch. Ist jetzt über Deutschland, ist dort krankenversichert, ist freiwillig versichert, aber verzichtet derzeit auf die Pensionsversicherung, weil sie sagt, und das zeigt uns auch eine IMA-Studie, die er mir erstellen hat lassen, die jungen Menschen glauben nicht mehr an eine Pension. Ja, die jungen Menschen glauben nicht mehr an eine Pension. Und es ist auch bei dieser Studie eins ganz interessant herausgekommen. Bis 30 Jahre denkt keiner an die Pension. Zwischen 30 und 40 Jahren denken sie an die Pension und sagen, das ist ein Wahnsinn, was da abläuft. Und ab, bitte, meine Damen und Herren, horchen Sie zu, ab 40 Jahre glauben die Menschen, sie denken schon richtig in Pension und sie wollen schon das System erhalten. Ja? An diesem Wochenende, was für mich desaströs gewesen ist, hat man wieder gezeigt, die Hacker-Regelung bleibt man, und jetzt gebe ich den Herrn von der Arbeiterkammer recht. Ja, es muss ein altersgerechtes Arbeiten sein. Ich habe einen kleinen Betrieb, aber und habe jetzt gerade eine 53-jährige Mitarbeiterin eingestellt. Bin total drin mit ihr, das ist super, wie gesagt, frisch eingestellt, und möchte mit der, dass sie, also ihr fehlen durch die Kindererziehung Zeiten, dass sie bis 65 bei mir bleibt, und mir ist das auch klar, dass ich den Arbeitsplatz so machen muss, dass das geht, dass man vielleicht ab 60 von 40 auf 30 Stunden reduziert, aber dass man sie im Betrieb halten kann. Das ist die Aufgabe der Unternehmerinnen und Unternehmer. Aber es kann nicht sein, dass jetzt mit 55 Jahren Menschen in Pension gehen, die 40 Jahre gearbeitet haben, Schreibtischtäter gewesen sind, das sind ja keine typischen Hackler, und dann hoffentlich 35 Jahre noch ihre Pension bringen können, also Pension bekommen. Und es kann nicht sein, dass die Leute heute die höchsten Sozialversicherungsbeiträge seit jeher zahlen, also die ASVG, auch die GSVG wird auch wahrscheinlich wieder erhöht. Das heißt, diese Last wird ungerecht verteilt, und ich sehe da auf uns schon einen Konflikt, und wirklich einen Konflikt zukommen.
Also ein Konflikt, der gemacht ist?
Ja, es ist ein Konflikt, der gemacht ist oder der sich aus der demografischen Entwicklung ergibt und nicht rechtzeitig gelöst wird. Ich bleibe nach wie vor bei meiner Meinung sozusagen, und das war ja das Thema von heute, dass die Menschen als solche nicht den Konflikt haben. Wenn es dann, das haben Sie jetzt selber gesagt und ich vorher auch schon angedeutet, wenn sie dann 40 oder 45 sind und draufkommen, wenn sie dann sich das erste Mal wirklich durchrechnen, wie das mit der Pension ausschaut, dann ist es leider zu spät. Und dann ist es sozusagen so ein nachgezogener Konflikt. Also ich bleibe bei meiner Meinung, hier geht es darum, und das bitte sagt ja nicht nur die industriellen Vereinigung, sondern das sagt der Herr Marin beispielsweise jede Woche, wenn man es hören will, hier wirklich die Karten auf den Tisch zu legen und darauf zu achten, dass diese Finanzlast für die Jungen einfach nicht größer oder zu groß wird. Ich meine, zu der Frage des Revoluzertums, nicht? Also ich befürchte, dass wir haben schon vorher historische Gründe gefunden und den Wohlstand gefunden. Ich glaube, dass es noch einen dritten Grund gibt, und zwar, man sieht ja beispielsweise bei den zwei Demos der vergangenen Sonntage, dass es offenbar schon junge Menschen gibt, die Folgendes machen können, was wir überhaupt nicht konnten, die innerhalb von zwei Tagen oder überhaupt eineinhalb Tagen ganz medienbewusst dort, wo die Sendung im Zentrum stattfindet, ein Meeting von ein paar hundert oder 2000 Menschen zustande bringen, und da gehen Leute hin und demonstrieren und zeigen, zeigen ihren Unmut zumindest einmal. Das war sowohl jetzt am Sonntag so, als auch vergangene Woche. Die Regelmäßigkeit hat mich überrascht. Da war das Thema diese Abschiebungen, glaube ich, im Zentrum, war dieselbe Sache. Oder war es vielleicht schon 14 Tage, aber länger ist das alles wieder nicht her. Ganz ähnlich, und das sind eigentlich jetzt positive Beispiele, was die Beteiligung und das Engagement der Jungen zeigt, war auch bei dieser leidigen 2 Stunden Lehrer sollen mehr arbeiten Debatte, hat es auch eine riesengroße Demo in Wien und in anderen Bundesländern gegeben. Bei diesem Bildungsthema sind auch innerhalb von 2 bis 3 Tagen aufgestellt worden. Also ich denke mir, grundsätzlich ist diese Engagementbereitschaft da. Nur das Zweite, was ich sagen möchte, ist, wenn trotzdem nichts passiert, ja, wenn das Bildungsthema trotzdem nicht angegangen wird, wenn trotzdem manche Gruppen auf ihren vorgeblichen Rechten beharren und nichts weitergeht, im Unterschied vielleicht zu den 60er und 70er Jahren, die Jungen von heute gehen jetzt 10-mal hin. Ja, die gehen 3-mal hin und dann sagen sie Schluss, ich schaue auf mich selber, mache meine eigene Pensionsvorsorge oder was immer, oder suche mir einen Umweg, einen Ausweg, was anderes. Also da ist das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit der Politik so gering, dass man die Jüngeren sehr früh abholen müsste, weil oft kommen sie nicht. Und in Wahrheit ist das ja auch das Verhalten der Älteren geworden. Schauen Sie sich bei manchen Landtagswahlen auch die Nichtwähler an, schauen Sie, wer auch in Wien nicht gegangen ist, auch wenn es wieder ein bisschen mehr war als das letzte Mal. Da wird meistens so ein bisschen darüber hinweggeschaut. Also wir haben einfach an Vertrauen in die Parteien vor allem massiv verloren. Das zeigen auch alle Untersuchungen.
Warten Sie ganz kurz bitte für das Mikro. Ja, okay, gerne, gleich sofort.
Nur vielleicht eine Bemerkung noch, ein Dankeschön an die Industriellen Vereinigung und an die Arbeiterkammer für das Getränk. Ich glaube, das hat niemand angesprochen. Die Frage ist eher, haben wir Ältere eigentlich nicht etwas falsch gemacht, dass die Jungen so sind, wie sie eben sind?
Nein. Ich glaube, sie sind nicht so schlecht. Ja, also ich versuche das eh. Na, eben, dann haben wir auch nicht viel falsch gemacht. Sind sie eh nicht. Was aussteht ist, und es war, Sie haben das gesagt mit dem Herrn Blecher und dem Herrn Kohl, in der Tat ist es so, dass die Macht dieser Interessensvertreter enorm gewachsen ist, dass die Macht der jugendlichen Interessensvertreter gesunken ist, dass die Politik sehr, und dann höre ich jetzt auf mit dem Schimpfen über die Politik, sehr legislaturbezogen ist, dass es immer eine Wahl gibt, auf die man Rücksicht nehmen muss, die immer eine Ausrede für Reformen ist und dass natürlich sozusagen der Respekt offenbar der Politik vor den Seniorenvertretern sehr viel größer ist als vor den Jugendvertretern.
Okay, ganz einfach mal mit, wir hätten ein Mikro braucht, bitte.
Natürlich kann man das gereizt. So. Nein, es ist schon. Also ich hätte das für falsch.
Was genau?
Na so, da gibt es also. Jetzt kann man das natürlich so meinen. Also jetzt geht es tatsächlich um die Fragestellung: Gibt es einen Konflikt oder nicht zwischen Jung und Alt? Genau so wird das jetzt eigentlich verbreitet. Zuerst sagt man, es gibt es eigentlich nicht, aber es gibt es offensichtlich. Ja, da gibt es eine starke Interessensgruppe, eine Lobby, die kämpft ihre Dinge durch. Die schnappt sich sozusagen einen großen Kuchen und die Zukunftsinvestitionen, das war die Bildung, das war für die Jugend und die Alten haben ja keine Zukunft mehr, also sollen die quasi ihr Geld
haben. Das hab ich nicht
so ein bisschen hört sich das an und das finde ich falsch. Ja, das muss ich einfach wirklich sagen und da muss ich auch sagen, dass die IV, die Industriellenvereinigung, da sehr, sehr stark hineinbläst in dieses Rohr und ich glaube, dass der Konflikt schon ein anderer ist. Ja, es geht schon um die Dinge, die genannt worden sind, kennen die, also ich sage einmal so, es geht nicht darum, die Arbeitsplätze so zu schaffen, dass man dann sagt, okay, ab 50 muss man schauen, dass er vielleicht dann um ein bisschen länger arbeiten kann. Ja. Die Frage ist tatsächlich, ja, so, wenn ich um die Arbeitsfähigkeit mir das anschaue, wo muss ich ansetzen? Und da muss ich eigentlich bei den Jungen schon ansetzen. Können die tatsächlich so lange arbeitsfähig sein, damit sie dann tatsächlich auch länger arbeiten können? Ja. Und da spielt für mich das Thema Leistungsdruck natürlich schon auch in der Menschenrolle und all diese Dinge. Und wie kriege ich das in den Griff? Also da muss ich wiederum ich muss dort in die Unternehmen hineingehen und sagen, wie sind dort die Bedingungen geschaffen? Ja? Und andere Dinge gibt es auch noch. Die Fragestellung, wie kann ich beschäftigungsfähig bleiben? Ja? Da geht es auch um die Frage der Weiterbildung. Oder ich sage einmal so, wenn zum Beispiel ein Baggerführer, ja, mit 55 oder mit 58 ein kaputtes Kreuz hat, ja, dann kann man nicht hergehen und sagen, okay, der soll lebenslang gelernt haben, damit er jetzt einen anderen Job kriegt. Das wird nicht funktionieren. Das ist ein Problem. Genauso sage ich jetzt von mir aus auch einmal eine Altenbetreuerin, die mit 55 jetzt unter Umständen diese Dinge nicht mehr aushält, weil es so stressig ist, ja, weil das haben belastend. Jetzt kann ich sagen, okay, lebenslanges Lernen, die hätte es gefälligst in ihrer Freizeit machen sollen, jetzt könnte sie ja vielleicht einen Bürojob haben. Das funktioniert genauso nicht. Ja? Und das sind schon Dinge, da muss man sich grundsätzlich was überlegen, wie das funktionieren könnte in unserer Gesellschaft. Ich sage, Weiterbildung kann ich schon machen, aber da muss ich die Zeit hergeben dafür. Und da muss ich auch das Geld dafür haben.
Und wo kriege ich das her? Ja? Ich sage, die Dänen sind nicht mehr Revoluzer wie wir, aber die kennen zum Beispiel, wenn sie arbeitslos sind, verlieren sie nicht sehr viel an Einkommen. Sie haben die Möglichkeiten, dass sie sich umorientieren und auch wiederum etwas lernen. Das Geld wird von der öffentlichen Hand und auch von der Wirtschaft, weil irgendwoher kommt das Geld, zur Verfügung gestellt. Und vielleicht sollte man über solche Modelle reden. Ja, also, es geht schon auch um die Fragestellung, wer zahlt denn auch dann für diese Dinge etwas und wer stellt hier das Geld auch zur Verfügung? Es ist letztendlich ein Verteilungsproblem. Es ist so.
Ich würde gerne jetzt mal ein bisschen die Runde schauen und ich habe den Eindruck, dass wir zumindest von der Aufmerksamkeit her, jetzt nicht von der Intensität der Diskussion, aber vielleicht von der Aufmerksamkeit her, uns eher dem Ende nähern. Ich möchte Sie, wenn Sie jetzt kurz antworten möchten, dann Sie einladen vielleicht zu einer Schlussrunde und ich möchte für diese Schlussrunde vielleicht dieses Statement da jetzt als Anlass nehmen, weil mein Eindruck ist, dass wir sehr viele Probleme nebeneinander diskutieren und auch vielleicht nebeneinander stehen lassen müssen und auch mehrschichtige Lösungen brauchen. Das, was mich jetzt noch ein bisschen interessiert, ich möchte zurück vielleicht zu unserer Einstiegsfrage zum Wertekonflikt oder zum Wertethema oder das, was Sie auch angeschnitten haben mit Ihren Folien. Das, was ich spannend fände jetzt, ist vielleicht, wenn wir sozusagen, wir haben die Politik, da brauchen wir Anforderungen. Wir merken, dass Sie sind sehr positiv, was sozusagen einzelne Aspekte anbelangt, wie die Wertehaltung der Jugendlichen sich verändert hat. Wo wir ein Defizit haben, ist dieses Thema Zivilcourage, wie funktioniert die Einbildung. Es war Thema, wer hat welche Lobby oder wer kann welchen Lobbyismus organisieren in der Gesellschaft, welchen Lobbyismus können die Jugendlichen organisieren. Ich möchte gerne mal draufschauen, was braucht es jetzt an Rahmenbedingungen in der Gesellschaft, damit das möglich ist, damit die Jungen sich mehr einbringen können, vielleicht mit einer anderen Haltung. Was braucht es da an Rahmenbedingungen? Und das Zweite, was ich gerne vielleicht noch für Schlussrunde, wenn Sie möchten, für Schlussrunde aufheben möchte, ist diese Frage, was braucht es an individueller Wertänderung oder Wertewandel bei Jung und Alt, damit wir immer diese großen Wörter wie Innovationsfähigkeit, Lebendigkeit, also damit wir sozusagen wirklich uns alle empowern. Was braucht es da tatsächlich an Impulsen? So, das würde ich gerne noch einmal.
Ja, also ich denke mir, dass vieles von dem, wenn Sie mir diese Aufgabe stellen, das hört sich jetzt an, als müsste ich noch eine Viertelstunde reden.
Nein, du bitte. Gut, nehmen Sie sich was raus.
Ich nehme zunächst einmal eine Antwort raus auf den Herrn Moser, weil ich glaube, dass ich mich da missverständlich ausgedrückt habe. Also niemand möchte oder erwartet, dass ein Schwerarbeiter, der körperlich schwer arbeitet, jetzt 50 Jahre arbeitet oder so. Ja? Also das ist überhaupt nicht meine oder auch nicht die Vision der Industriellenvereinigung. Aber wir wissen auch, dass es Stichwort Invaliditätspension, Stichwort Hacklerregelung, natürlich auch Stichwort Hacklerregelung und Beamte, natürlich auch Bereiche gibt, wo man sich überlegen muss, ob diese Möglichkeiten auch für alle Berufsgruppen sinnvoll sind. Und ich habe aber überhaupt nichts dagegen, gegen die These, dass es das habe ich ja vorher vertreten, dass es an beiden liegt, dass es an den Unternehmern liegt und dass es an den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern liegt, zu schauen, wie bleibe ich so lange wie möglich einerseits aktiv, so lange wie möglich auch produktiv, aber auf eine Art und Weise, dass das sozusagen dieser Job vom Arbeitgeber angepasst wird und auch von ihm geschätzt wird. Und ich habe euch schon vorher gesagt, da wird es ein paar Dinge geben, über die man diskutieren wird, Stichwort Einkommenskurve. Aber da bin ich ganz bei Ihnen. Aber was es natürlich in Österreich auch gibt, und das ist nicht in allen Ländern so, also dänisches Modell sollte man wirklich überlegen. Was in Österreich schon sehr typisch ist, dass es, und schon der Blick zum Nachbarland Deutschland hilft uns, dass es halt ein starkes Setzen auf Klientelpolitik gibt und dass es natürlich eine Reihe von mächtigen Systemen in dem Land gibt, die, ich sage jetzt gar nicht Reform verhindern, aber die dafür sorgen, dass Reformen nicht so schnell gehen. Das Thema Bundesländer haben wir heute schon gehabt und
ja, Politik reagiert sehr stark mit Blick auf Wahlen, und hier unterscheiden wir uns zum Beispiel von skandinavischen Ländern, die es geschafft haben, für solche Themen, Sozialsystem, Pensionssystem, langfristige Pläne zu machen und diese Pläne, die sachlich zukunftsorientiert wurden, auch dann umzusetzen, wenn zum Beispiel eine Regierung gewechselt hat, weil man sie vorher darauf verständigt hat, ob egal, ob bürgerlich oder sozialdemokratisch, das ist eine Zukunftsherausforderung für das Land, das müssen wir bewältigen. Und sowas würde man für Österreich wünschen. Also hier haben wir in der politischen Kultur einfach einen Nachholbedarf. Rahmenbedingungen. Ich meine, ich weiß, dass es kaum jemand mehr hören kann, aber was immer man über Zukunft liest, mit welchen Think Tank und Experten man immer über die Zukunft spricht, da sagen die Experten meistens, es gibt für ein Land in der Situation, in der wir uns befinden, ja, also ökonomisch, gesellschaftspolitisch, wahrscheinlich drei wichtige Dinge, die heißen Bildung, Bildung und Bildung.
Das ist ein gutes Plädoyer zum Schluss. Gibt es noch einen, einen Nachsatz aus dem Publikum dazu? Dreimal Bildung. Ja, Moment, entschuldigen Sie bitte, wir brauchen nur das Mikrofon.
Ich bin der Meinung, und ich kann es auch schon nicht mehr hören, immer Bildung und Bildung und Bildung. Es wäre wesentlich wichtiger zu schauen, dass das Thema Ältere und wie gehe ich mit Älteren um, auch von dem Standpunkt aus betrachtet wird. Es geht hier um Anerkennung. Dass man anerkennt, was Ältere leisten können, sowohl ökonomisch als auch quasi im sozialen Bereich. Und dies ist ein Aspekt, der wesentlich wichtiger ist, weil es ja Motivation für uns alle ist. Und ich will jetzt nur ein Beispiel sagen, das ich selber durchgelebt habe. Als Manager in einem Betrieb oder als Führungskraft, das ist, wird niemand öffentlich sagen, ist aber Gesetz, ist nicht Gesetz, sondern es wird so als Werthaltung gehandelt. Ab 45 bist du zu alt für einen Führungsposten, für einen Managerposten. Und da spuckt dich das System aus. Und da kann man jetzt Bildung, 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 ich habe ein technisches Studium, ein schwieriges, also das an der Bildung liegt es nicht, das System spuckt einem aus. Und da geht es also jetzt um Anerkennung und um Wertschätzung. Und dasselbe Thema gilt jetzt genauso für einen Hilfsarbeiter wie für einen Akademiker. Und da sehe ich einen großen Ansatz in dieser Wertschätzung. Und die neueste Gehirnforschung hat ja gezeigt, dass entgegen unseren Annahmen, dass also das Durchsetzungsvermögen so wichtig ist im Leben, dass soziale Anerkennung der höchste Triebskraft hat. Und genau da fehlt es jetzt in der Wertschätzung der Alten. Und diese Sprüche, jetzt die Alten nehmen den Jungen was weg, ist ja genau ganz scharf entgegen dieser Anerkennung. Und wir kämpfen ja gerade jetzt im Sozialpartnerprojekt sehr stark für den Interessensausgleich zwischen Jung und Alt und dass die Jungen rechtzeitig vorbereitet werden für eine alternsgerechte Arbeitswelt. Und da ist die Anerkennung wichtig jetzt sowohl von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite. Und das will ich also noch mitgeben. Ich kann vielleicht noch als Anekdote mitgeben. Ich habe das Glück gehabt, bei BMW in Dingolfingen einen altersgerechten Arbeitsplatz zu sehen, der zukunftsbetont ist. Also für mich war es, wo ich mich mit dem Thema beschäftige, wie im Schlaraffenland, dass das möglich wird. Und das hat also, war jetzt nicht staatlich und so, sondern das war das Unternehmen BMW, die einen Arbeitsplatz geschaffen hat zu Bedingungen und zur Altersgruppe. Das Projekt heißt 2017, ist bei uns wenig bekannt, aber in Bayern ist es also öffentlich zugänglich. Das zeigt schon Zukunftsperspektiven. Und ich habe selber dort am Band gesehen, dreiviertel Stunde lang, wie Leute im Alter noch arbeiten können und das bewältigen und dann gerne hereingeben und die Arbeit einen Sinn macht. Ohne dass man jetzt sagt, okay, das ist jetzt verlängerte Ausbeutung oder sonst was. Aber wie gesagt, das Wichtigste ist die Anerkennung. da ist die Politik noch weit, weit weg.
Herzlichen Dank. Ich würde es gerne jetzt einfach so als Schlusswort stehen lassen, weil es einfach ein Appell ist an einen Wert und uns vielleicht mit der Frage nach Hause gehen lässt, welchen Wertewandel oder welche änderten Werte brauchen wir, jung und alt, damit es zu keinen Wertekonflikten kommt? Wäre vielleicht so auch eine Brücke nach Hause und eine Brücke zu unserer nächsten Veranstaltung. Ich möchte Sie jetzt sozusagen gleich vorinformieren. Unser nächstes Thema in dieser Reihe ist am 11. November zum Thema zu alt für die Arbeit, zu jung für die Pension. Wir werden den Ball der Werte, welche Werte brauchen wir, wieder aufnehmen am 11. November. Und den dritten Termin, den letzten Termin, das wird der 3. Dezember sein, Freitag, der 3. Dezember, zum Thema neue Jugend, neue Arbeitswelt, Fragezeichen. Wo wir auch einfach Aspekte, die heute schon in der Diskussion vorkamen, noch einmal vertiefen möchten. Ich möchte Ihnen einmal ganz herzlich einladen, diese beiden Vorträge oder diese beiden Veranstaltungen, wenn Sie können, wahrzunehmen. Wir freuen uns, Sie wieder hier zu sehen. Ja, dann bleibt mir noch ein ganz herzliches Dankeschön zu sagen an Sie fürs Kommen, für die ganz spannende Diskussion.
Danke fürs Mitdiskutieren.
An die Veranstalter, an die Arbeiterkammer und an die junge Industrie für die Organisation. Vor allem an die Frau Bogner, ganz herzliches Dankeschön an den Kepler-Salon, dass wir hier heute Gast sein konnten. Und an Sie, meine Damen und Herren, dass Sie so engagiert, eifrig und auch kritisch mitdiskutiert haben und einfach einen ganz interessanten Abend uns allen ermöglicht haben. Kommen Sie gut nach Hause. Dankeschön. Applaus